Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nikolaus, schönen zweiten Advent. 10. Spieltag, bisher das Wochenende der Unentschieden. So auch gestern Abend hier in der Münchner Allianz Arena beim Topspiel. Die Bayern zweimal im Rückstand gewesen, haben aber noch ein Unentschieden retten können. 3:3 ist es ausgegangen, aber sie gehen langsam auf dem Zahnfleisch. Und die Frage ist natürlich, wie lange halten sie das noch aus? Auch Borussia Dortmund ist nicht so richtig in Tritt. Sie können den Patzer des deutschen Meisters nicht nutzen. 1:1 in Frankfurt, weiterhin 4 Punkte Rückstand auf die Bayern. Dann haben wir noch das Berliner Stadtderby am Freitag. Union verliert nach langer Zeit mal wieder nicht nur 3 Punkte gegen die Hertha, sondern auch vielleicht ihren besten Spieler, Max Kruse. Muskelverletzung, gute Besserung von unserer Seite. Und wir hätten ihn ja ganz, ganz gerne hier heute begrüßt. Aber Max, wir holen das nach. Und das Thema der Woche oder der Monate, unsere geliebte Nationalmannschaft. Also eins steht fest, Jogi Löw darf bleiben und weitermachen. Und dann müssen wir noch über diese kuriose Pressekonferenz von Freitag reden, auf der nur Oliver Bierhoff übrigens vertreten war. Also die Außendarstellung des DFB lässt weiter zu wünschen übrig. Meine Gäste heute, freue mich sehr, haben nochmal nachgefragt, 61 Länderspiele, jetzt im Aufsichtsrat bei der Hertha. Jens Lehmann, Jens, hallo, grüß dich. Von der Frankfurter Rundschau, ich weiß gar nicht, wie lange die Nationalmannschaft auch schon begleitet, muss man gleich mal fragen. Dann Christian Müller,
hallo.
Wie lange bist du schon dabei?
20 Jahre so.
Und Premiere, glaube ich, ne? Er ist Blogger und Podcaster bei textilvergehen.de. Sebastian Fiebrich. Hallo Sebastian. Was steckt dahinter? Textilvergehen?
Ja, das ist ein Blog. Seit über 12 Jahren machen wir auch Podcasts über Union.
Oh, na gut, okay. Unser Sport1-Experte Alfred Draxler. Alfred, guten Morgen. Von der Welt am Sonntag. Ich glaube, du bist auch schon ewig dabei, ne? Fällt mir gerade ein. Lars Gartenschläger. Lars, wie lange ist es bei dir?
20 Jahre noch.
Ja. Habt ihr zusammen angefangen?
2002.
Oder? Na gut, dann fehlt nur noch einer, unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Stefan, moin moin. So, Sie kennen das. Da kommt wieder unsere Erfrischung, das Ganze alkoholfrei. Und dann wissen Sie auch, dass Laura dran ist. Guten Morgen, Laura.
Wunderschönen guten Morgen natürlich auch von meiner Seite. Wir schauen auf das Topspiel von gestern Abend. Da war auch wirklich Topspiel drin bei diesem 3:3 zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Allerdings hat man eben auch das ein oder andere Problemchen bei den Bayern erkennen müssen. Einige verletzte Spieler sind es, auch nach gestern wieder rausgegangen. Allerdings muss man sagen, es gab auch einige Gegentore. 3 gestern, 16 insgesamt in den vergangenen 10 Bundesligaspielen. Und mehr Gegentore gab es zuletzt nur in der Saison 81-82. Also es liegt schon einige Jahre jetzt zurück. Und deswegen auch die Frage der Woche. Ist Bayern in dieser Saison etwa fällig? Rufen Sie uns an 01379 011 011, die Telefonnummer. Und passend zu Nikolaus gibt es auch ein kleines Geschenk für die Leute, die eben anrufen, das Dopafon benutzen. 3-mal verlosen wir unter allen Anrufern nämlich dieses Doppelpassbuch. Also es lohnt sich doppelt, da heute den Hörer mal in die Hand zu nehmen. Ansonsten finden wir Sie natürlich auch bei Twitter oder auch bei Facebook mit dem Hashtag Dopa und natürlich auch im Netz unter sport1.de. Da läuft nämlich auch schon die Abstimmung. Gerade sagen 86% von Ihnen zu Hause, nein, die Bayern holen zum 9. Mal in Folge den Meistertitel. Aber da kann sich ja im Verlauf der Sendung noch ein bisschen was dran ändern.
Eindeutiges Votum bisher, ne? Muss man so sagen. Also Bayern gegen Leipzig, ein Spitzenspiel ohne Sieger, aber mit großem Spaßfaktor. 6 Tore, 3 für jeden. Und die Bayern haben jetzt mit 34 Treffern an 10 Spieltagen einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.
M wie Müller, wie Mannschaftsspieler, wie Mentalitätsmonster. Es war wieder einmal ihre Offensivpower, die die Bayern gerettet hat, inklusive des Doppelpacks von Müller. Ein Punkt also, ein hart erarbeiteter, der weitere Substanz gekostet hat. Und zum Durchschnaufen bleibt bekanntlich keine Zeit. Die Bayern wirken schon länger wie ein angenockter Boxer. Sie hängen in den Seilen. Und das dauernde Aufholen von Rückständen kostet zusätzliche Kraft.
Dass wir zurückkommen können, das wusste man schon vor dem Spiel. Dass wir aktuell leider auch oft zurückkommen müssen, das wissen wir auch nicht erst seit heute.
Gleich 2-mal lagen die Bayern gestern hinten. Und ihre Defensivbilanzen sind alles andere als meisterlich, trotz eines Manuel Neuer im Kasten. In zuletzt 9 Pflichtspielen blieben die Bayern nie ohne Gegentor. Und obwohl auch Neuer nicht fehlerlos spielte, die entscheidenden Patzer unterliefen auch diesmal seinen Vorderleuten. Die Münchner haben ein unübersehbares Abwehrproblem. Hinten pfui, dafür vorne hui, passt ja, wenn sie es immer wieder irgendwie hinbiegen. Aber wie lange geht das noch gut?
Stefan, was glaubst du? Wie lange noch?
Ja, also Bayern ist natürlich offensiv extrem stark. Viele Tore geschossen, so können sie das Problem hinten noch auffangen.
Ja.
Wie lange? Ich sag mal, das könnte schon eine Saison durchgehen, ja. Weil sie einfach offensiv so stark aufgestellt sind. Na, nicht nur mit Lewandowski, mit Gnabry, mit Coman, der wirklich in einer tollen Verfassung ist. Sie haben viele Möglichkeiten, viele Alternativen, auch noch von der Bank kommt. Also von daher, das Problem hinten können sie nach wie vor auffangen.
Das hast du natürlich. Lewandowski hast du gerade angesprochen. Gestern war auch nicht zu sehen, ne?
Ja, gut, aber.
Das ist normal irgendwann mal, oder?
Gibt es dann aber auch mal. Ich meine, hast du in den letzten Spielen oft gesehen. So eine Spiele gibt es ja mal. Und dann haben sie halt ein offensives Mittelfeld, das eine Menge dann abfängt und gestern die Tore macht. Insbesondere Müller.
Unser Dauerthema, ne? Würdest du sagen, oder?
Da können wir ja nachher nochmal drüber reden.
Alfred, was glaubst du denn?
Naja, ich denke, das hängt nicht nur von den Bayern.
Die Belastung ist ja groß.
Die Belastung ist groß.
Sie haben keine Vorbereitung gehabt, haben wir auch immer thematisiert.
Es wird auch so bleiben. Deswegen wundere ich mich ja, dass sie diese Klub-WM im Januar oder im Februar noch spielen. Das tun sie sich auch noch an. Aber ich glaube, ob sie jetzt das diesmal schaffen oder nicht oder wieder schaffen, hängt nicht nur von den Bayern und von der Abwehr. Man muss auch sagen, dass Leipzig natürlich gestern sehr stark gespielt hat. Also der Abstand zu Leipzig wird gefühlt mit jedem Spiel geringer. Und die Leipziger hätten gestern das Spiel auch gewinnen können. Mhm. Ich denke, dass sie vielleicht Dortmund als ersten Bayernjäger ablösen. Und da müssen wir mal abwarten, wie sie die Saison weiterführen.
Mhm. Jens Neumann in Folge jetzt mindestens ein Gegentor. Sehr untypisch für die Bayern.
Ja,
als Torwart wird es verrückt werden, oder?
Ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Manuel Neuer hat so viele Spiele gehabt, in denen er nicht viel zu tun gehabt hat. Und das ist eigentlich.
Du meinst, das freut ihn jetzt mal ein bisschen mehr?
Ja, es ist sehr schade. Die sind so unterhaltsam im Moment. Also viele Tore schießen und auch bekommen. Dass keiner zuschauen darf. Das wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt. Aber ich glaube, das ist auch ein Zeichen von einer Mannschaft, die einfach irgendwann mal müde ist. Hm. Dann kriegst du hinten immer Tore rein.
Okay. Meinst du, dass nur die Müdigkeit ist? Oder du meinst die Konzentration?
Ja, das ist halt die Handlungsschnelligkeit. Die ist dann einen Tick geringer. Und jeder, der schon mal immer so ein Pensum gehabt hat, der weiß das. Dann ist man nicht mehr so frisch und dann fallen Tore.
Also einfach eine ganz normale Reaktion.
Ja, es kommt vielleicht auch noch ein bisschen die Situation ohne Zuschauer dazu. Also es ist ja ein bisschen Trainingsatmosphäre und die Konzentration im Training ist nicht ganz so hoch, wie wenn da jetzt 80.000 im Stadion sitzen und
meinst du, das macht
auch sozusagen aus? Ja eine Kontrollinstanz sind.
Ich glaub schon, dass du die Spieler... Ich glaube, würde mich mal interessieren, wenn man sie mal fragt. Ich glaube, das macht ja schon irgendwie was auch mit dir jetzt im Verlauf der vergangenen Monate. Wenn du immer wieder auf den Platz rauskommst zum Warmmachen, da ist keiner. Ich glaube, Jens, Stefan, das hat ja auch geholt, hat dich ja auch so ein bisschen so motiviert. Oder das gibt dir ja auch einen Push oder so.
Oh, da war schon einer am Dopafon oder was war das?
Nein, aber ich glaube schon, dass das auch mit den Spielern so ein bisschen was macht. Je länger das so ist, dass du ohne Zuschauer spielst, dass dir da so ein kleiner Kick fehlt. Also ich würde das jetzt nicht nur darauf schieben, aber schon, ich glaube, das macht was in den...
Aber das haben ja alle.
Haben alle. Ich reduziere es ja nicht auf die Bayern.
Die Belastung haben auch die Leipziger und die Dortmunder genauso und auch die Gladbacher. Ich glaube, das sollte man nicht so anführen.
Ich meinte das ja nicht aber, bezogen auf die Bayern, aber ich glaube schon, dass das was mit den Spielern macht, egal von welcher Mannschaft.
Das ist ja der Unterschied zwischen den Spielern, die gerne Druck haben, Stadion voll... Ja, mit der ganzen Atmosphäre, die dazu gehört und die es nicht so gut haben. Es gibt auch viele Spiele, wo man sieht, dass die auf einmal, wo die Zuschauer weg sind, auf einmal hervorragend spielen, die vorher gar nicht so in Erscheinung getreten sind.
Ich sehe das gar nicht so negativ, ehrlich gesagt. Also wird gut gehen mit den Bayern. Die anderen haben die gleiche Belastung. Die müssen auch irgendwie ihren Kader gesund halten. Das ist wirklich schwierig. Also einerseits infektionsfrei, andererseits keine Muskelverletzung. Das werden die schon schaffen.
Also Fakt ist ja, dass jeder Spieler gerne vor 50, 60, 70.000 Zuschauern spielt. Ja. Ist ja logisch. Ja. Aber ich muss sagen, wir sehen auch, und dieses Problem ohne Zuschauer haben wir schon seit längerer Zeit. Und ich muss sagen, dafür haben die Bundesligisten, aber auch in der Champions League, wirklich tolle Spiele uns geliefert. Ja. Ja, auch das Spiel gestern, Bayern gegen Leipzig, das war mega unterhaltsam. Und von daher... Also so, du hast gesagt, im Training fehlt ein bisschen die Spannung oder die Konzentration. Da muss ich widersprechen, weil du auch im Training 100% konzentriert bist. weil du dich ja auf irgendetwas Großes vorbereitest. Also, und da wird auch ohne Zuschauer mehr oder weniger da gespielt. Also das spielt auf dem Niveau nicht wirklich eine Rolle, ob da jetzt 70.000 drin sind oder eben keine, leider Gottes. Weil jeder möchte das Spiel gewinnen. Leipzig gestern genauso wie der FC Bayern.
Okay, dann hören wir mal Hansi Flick zum Thema Belastung.
Das Pensum, das wir haben seit einem Jahr fast, ist einfach Wahnsinn. Und die Mannschaft, rein von der Mentalität her, wie sie auftritt, ist gut. Dass da vielleicht das ein oder andere an Müdigkeit da ist, ist auch verständlich. Aber trotzdem, wir haben jetzt noch eine Woche oder zwei Wochen jetzt noch und wir müssen gucken, dass wir da einfach die Tabellenposition, die wir haben, auch verteidigen.
Aber eigentlich haben sie ja gar keine Pause, oder? Ja, ein Sonntag, glaube ich, also ein Wochenende. Ne?
Herrlich.
Am 2. geht es wieder los? Am
2. geht es wieder weiter.
Ja.
Die Engländer sagen natürlich, Jens, da lachen wir uns drüber tot, wir machen das jedes Jahr so. Aber für die deutschen Mannschaften ist das schon ungewohnt.
Wie war das denn in England? Kannst du ja am besten erklären. War das Problem, man hat gewöhnt sich daran.
Weihnachten, man spielt am 22., am 26. Also man ist Heiligabend zu Hause und dann ist man wieder weg. Und dann spielt man, wenn man Pech hat, spielt man am 1. Januar. Das heißt, man ist Silvester im Hotel. Dazwischen spielt man auch nochmal am 28. Aber das ist so, ist gut auch irgendwie. Macht auch Spaß manchmal, ne? Ja. Stadien sind immer voll. Also, wenn es normal ist, Stadien sind voll.
Okay, gut. Gehen wir mal ins Spiel rein. Stefan, schau mal auf die Führung für RB Leipzig. Ich fand, dass sie, wir haben es ja eben angesprochen, viele Gegentore für die Bayern. Ich finde, dass sie da aber auch sehr offen stehen, oder?
Ja, sie stehen offen. Das ist halt auch eine Philosophie, ja? Und da machen sie halt die Mitte auf. Sie sind in der Dreierkette hinten. Der Zentrale muss den Schritt rausmachen. Dadurch macht er halt die Öffnung auf. Das sehen wir gleich. Die Leipziger spielen es aber auch gut. Sie spielen schnell. Sie sehen das. So, da kommt der Innenverteidiger raus. Der Pass kommt rein. Boateng
war das.
Ja, genau. Pavard kommt dann auch nicht mehr hin. Das haben sie eigentlich richtig, richtig gut gespielt. Also. Und das war eine gute Phase von Leipzig, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Es war so ein bisschen ein wildes Spiel, würde ich sagen, aber sehr unterhaltsam. Aber bei Leipzig hatte ich immer auch das Gefühl, dass sie das erste Tor machen. Ja, sie haben viele Abschlüsse gehabt. Ja. Doch, sie haben in den ersten 10, Viertel oder 15 Minuten viele Abschlüsse gehabt. Sie waren dem Tor einfach näher. Das hast du irgendwie gespürt.
Ich habe mich gefragt gestern, ob der Manuel Neuer da raus muss oder ob er besser auf der Linie geblieben und sich, wie er es so macht,
eben
groß gemacht hat und den bleibt.
Also er muss nicht raus, aber das ist sein Spiel. Und über eine Saison hinweg rettet er damit 90% aller Bälle und 10 gehen rein. Und gestern war eben das gehörte leider zu den 10%. Also ist mir immer lieber, als wenn einer da hinten klebt und wartet wie das Kaninchen
vor der Schlange. Hätte aber auch schief gehen können, ne? Wenn er den erwischt. Ne?
Ja. Dann wenn der Spieler ganz clever gewesen wäre, dann hätte er sich fallen lassen oder hätte ihn berührt.
Berührt, ne?
Dann hätte er eigentlich gewusst, das Spiel verlieren war wahrscheinlich nicht mehr.
Ja.
Mit einer roten Karte, ne?
Ja.
Hat Manuel ja nach dem Spiel auch gesagt. Er hat ja auch gesagt, dass es riskant war, aber so. Er hat schon geguckt, dass er ihn da nicht trifft. Und ich finde auch, dass er rauskommen muss. Und,
ja, komm, wir haben das Ganze noch mal virtuell dargestellt. Das schauen wir uns auch noch mal an, Lars. Also eigentlich von der Besetzung war ja die Defensive der Bayern nicht schlecht. Boateng, Süle, Alaba und Pavard. So, da ist natürlich schon die erste Lücke.
Ja, aber das ist und hier dieses schnelle Süle. Umschalten. Ne? Ja,
guck mal Süle da unten, siehst du?
Boateng bleibt stehen.
Will er Abseits stellen?
Ja, er will Abseits stellen.
Ne? Das ist das Problem.
Ne? Du hast da eigentlich nur eine Chance, Abseits stellen. Raus. Gemeinsam natürlich. Es ist schwierig, aber das ist die Möglichkeit, das zu verhindern.
Das haben sie ja in vorherigen Spielen schon gemacht. Ja. Hat das auch geklappt, aber gestern halt nicht.
Also, und es ist natürlich da der Fehlpass von Müller in der Mitte des Spielfelds. So ein Fehlpass von Müller.
Forsberg spielt den natürlich
auch. Hat sich auch hinterher eingeräumt. Er hat nicht nur gut gespielt, er hat auch Fehlpässe gespielt.
Ja, vielleicht hätte Pavard doch noch eingreifen können, wenn Jens
Manuel
im Tor geblieben.
Ja, oder? Ja.
Abseits stellen ist die Möglichkeit. Aber da musst du halt super eingespielt sein. Alaba hat diesmal seit Ewigkeiten erstmals wieder linker Verteidiger gespielt.
Süle Verteidigung.
Ja. So, der Trainer hat sich natürlich auch geäußert. Hansi Flick zur Defensivleistung.
Wir haben einige einfache Tore bekommen, wo wir einfach die Abstimmung nicht stimmt. Hat vielleicht damit zu tun, dass wir öfters jetzt mal wechseln müssen, weil wenn man gesehen hat, wie wir letztes Jahr verteidigt haben, auch welche Souveränität auch im wo wir sehr hoch gestanden sind, ist natürlich heute allein nur die Abstimmung nicht ganz so optimal gewesen.
Was glaubt ihr, Sebastian, warum hat er denn Alaba zum Beispiel auf links gestellt?
Kann ich,
siehst doch, der spielt super als Innenverteidiger, der ist so der Abwehrchef. Und
vielleicht wurde er mehr Dynamik. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
Aber er kann ja nicht Süle oder
anderen links hinstellen.
Das passt dann schon. Aber das passt schon so. Theoretisch auf dem Papier.
Es gab ja auch auf der linken Seite dann schlichtweg keine Alternative.
Wollte ich sagen,
und Alaba geht zurück auf seine angestammte normale Position. Du gibst Süle mal wieder die Möglichkeit. Von daher, ja genau, also von daher war das alles okay.
Ja.
Aber dass es denn ein bisschen Abstimmungsprobleme gibt, ja, das
nur die
muss
Bayern
man
einkalkulieren. Die Bayern haben so viele Gegentore wie schon lange nicht mehr nach 10 Spieltagen. Und da wir gerade gesprochen haben, ob es wieder reicht, ich denke, für die Bundesliga kann es reichen. Mal mit der Abwehr, so wie sie jetzt da steht, da könnte Hernandez noch dazukommen, wird man in der Champions League diesmal, glaube ich, nicht die Bäume ausreißen. Weil das war ja schon seit mehreren Spielen eindeutig der Schwachpunkt.
Du kannst im Moment, hast auch keinen Sechser davor im Moment so richtig, der abräumt.
Genau, das ist ja, du brauchst ja zwei Zentrale, jetzt mit Kimmich.
Kimmich ist verletzt.
Der nach wie vor verletzt ist.
Ja.
Ist schon ein Stabilisator und der bringt da auch die Kompaktheit rein. Das hattest du gestern auch nicht.
Auch nicht.
Martinez und Goretzka. Martinez denn relativ früh runter wegen Verletzung. Das kann ja dann auch nicht eingespielt sein. Das muss man mal dazu sagen. Aber die zwei Sechser sollen wir schon mitnehmen in diesem defensiven Verbund, ne?
Ja.
Also nicht nur die Viererkette, ja?
Also Martinez musste raus, hast du gesagt, ne? Musiala kam. Das nennt man ein glückliches Händchen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, kam.
Oder zwangsläufig.
Der war ja dann auch im Grunde eine taktische Umstellung, weil er ja dann
viel
relativ Offensiven dafür gebracht hat. 17 Jahre alt, also er hat ein tolles Spiel gemacht, muss ich sagen. Da, wie er jetzt das Tor macht, dieses Selbstbewusstsein, also Potenzialspieler.
Jens, du bist natürlich auch heute da, weil du immer die Torwartleistung beurteilen musst.
Das kann man schwer tun, weil man die Winkel nicht hat, die der Gulaschi jetzt hier sieht. Das sieht man im Fernsehen nicht. Also Gulaschi ist einer der besten Torleute, die in der Bundesliga spielen. Und er kann eigentlich alles. Er war halt, die Distanz war gering. Also ich glaube, da kann man ihm keinen Vorwurf machen.
Also kein Fehler, ne?
Wir sehen ja nicht genau, was er gesehen hat. Da standen zwei, drei Spieler.
Ein Fehler vor ihm. Ist er vielleicht zu hart gesagt.
Nein, ist kein Fehler. Ja. Überhaupt nicht. Okay. Das ist ein guter Schuss gewesen.
Was ist denn eigentlich mit den, mit den Einkäufen? Von denen hat wieder keiner gespielt. Choupo-Moting nicht, Rocker nicht, Sane.
Ja gut, Choupo-Moting wäre vielleicht dann zum Schluss nochmal eine Option gewesen, wenn man sieht, dass Lewandowski das vorne diesmal nicht bringt oder einfach an dem Tag einen schlechten Tag hat. Aber der Thomas Müller hat es ja danach auch gesagt, als es die letzten Minuten lief, da ist er wohl auch mit Manuel Neuer im Gespräch gewesen, hat gefragt, ob wir nochmal Risiko gehen sollen. Und da haben die sich auch beide abgesprochen, komm, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Zug raus. Und ich finde, so einen Musiala zu bringen, das spricht auch für die Philosophie jetzt gerade von Hansi Flick, der eben auch auf die jungen Leute setzt. Und die Bayern machen das gerade, finde ich, extrem gut, machen etwas, was sie in den vergangenen Jahren nicht so oft gemacht haben, was ihnen auch vorgehalten worden ist, dass sie junge Leute nicht einbauen, und er macht es gerade. Und ich glaube, so ein Rocker, den man hätte dann vielleicht gestern auch bringen können, der ist vor 2 Monaten gekommen, ein bisschen Anlaufzeit brauchst du, der hat jetzt gegen Atletico gespielt, in der Champions League da gelb-rot gekriegt, vielleicht ein bisschen übermotiviert gewesen. Also insofern war das mit Musiala im Mittelfeld dann auch mal eine gute Option, und der macht das ja auch gut für seine 17 Jahre, finde ich in Ordnung. Also finde es auch gut, dass der an sich Flick das macht und sich das traut, auch beim FC Bayern in so einem Spiel dann gegen RB Leipzig.
Oder wer hätte noch mehr rotieren können, ne? Oder?
Ja, war ein super, super Spiel gestern von dem 17-jährigen Musiala. Und man muss ja auch sagen, er ist ja nicht 1:1 in der Position gewechselt mit Martinez.
Nee,
sondern Flick hat sich ja getraut, einen offensiveren reinzutun. Und war beim Stand von 0:1 ja auch richtig. Ich glaube, dass das ein guter Weg für die Bayern ist. Wieder ein Junger, leider keiner, der für den DFB spielen kann, aber halt wieder mal ein hoffnungsvoller junger Mann.
Beim DFB brauchen wir auch Defensive, das weißt du nicht.
Ja, ist das denn schon endgültig?
In erster Linie, oder?
Im Moment nicht. Im Moment
der Junge
ist er England, ja.
Also noch nicht entschieden.
U21. Ja, aber der ist ja in Stuttgart geboren.
Er spielt U21 für England.
Ja.
Aber das letzte, also er hat sich da noch nicht festgestellt.
Nein, das kann,
also
noch, ist noch, das kann noch passieren, aber im Moment ist er nicht im DFB-Team, das muss man sagen.
Aber er wird halt auch kein Verteidiger.
Genau. Ja, gut, wir reden gleich weiter über das Spiel natürlich. Hat er noch eine Menge Tore und noch ein paar aufregende Szenen. Und ja, der Frust beim BVB, der wächst und wächst langsam auch, denn sie konnten ja diesen Patzer der Bayern auch nicht ausnutzen. Also kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Wieder zurück beim Check 24 Doppelpass und immer noch beim Topspiel gestern Abend, das auch wirklich diesen Namen verdient hatte. Und wir schauen mal auf den herausragenden Mann Stefan gestern, Thomas Müller, sein 2-1.
Ja, das ist insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, der Lauf war perfekt, ne? Coman spielt ihn aber auch perfekt rein, im richtigen Tempo auch, zum richtigen Zeitpunkt.
Der war auch frech
hier, noch der den kleinen, genau. Upamecano kommt raus. Nein, aber das ist einstudiert. Also dieser Laufweg und so wie der Ball dann auch gespielt wird, das ist einstudiert. Und Müller, so wie wir ihn kennen, eiskalt vor dem Tor.
Ja. Ich glaube, der spielt eigentlich immer gefühlt, ne? In der Champions League hat er, glaube ich, nicht von Anfang an gespielt, aber sonst.
Ja. Du meinst jetzt Thomas?
Ja.
Nee, einfach ein gutes Spiel gemacht. Also wir haben es ja vor 10 Minuten schon mal gehabt, das Thema. Also der ist einfach gut drauf und reißt die Leute mit. Gibt es ja auch eine Szene in der ersten Halbzeit, wie er, ist ganz gut zu hören bei der Übertragung, wie er durchs Stadion brüllt. Wer übernimmt denn hier Verantwortung? Also ich finde einfach so, die ganze 90 Minuten, diese Performance, dieser Auftritt von ihm ist wirklich beeindruckend gerade. Muss man echt sagen.
Dann gucken wir auf 2-2.
Schauen wir mal, was im März passiert.
Ja, sprechen wir gleich noch drüber, ist ja klar. Ne? Also, ich habe schon gesagt, Alfred, Leipzig war einfach auch gut, ne?
Ja, Leipzig, ich muss sagen, ich war beeindruckt. Ich war wirklich beeindruckt. Das ist eine Mannschaft, die wirklich oben diesmal um den Titel mitspielen kann. Überraschend, was sie auch noch von der Bank holen können. Da kommt noch mal richtige Qualität. Sie können da also auch rotieren. Ich glaube auch, dass die Leipziger davon profitieren, ohne Zuschauer zu spielen. Denn gerade bei Auswärtsspielen fehlen zum Glück dann auch diese Angriffe auf Leipzig, diese Hassplakate und so weiter. Ich weiß nicht, wie weit das beeinflusst, aber wenn einer von dem Geisterspielen profitiert, ist es möglicherweise Leipzig. Also das war gestern wirklich eine klasse, klasse Leistung.
Kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Spieler da Plakate schaut während des Spiels.
Ja, die ganze Atmosphäre beeinflusst dich, glaube ich, schon, wenn du da reinkommst. Und du hast in Dortmund da die Plakate und die Hassgesänge. Ich weiß nicht, ob das an einem spurlos vorbeigeht. Mhm.
Aber sie profitieren also tatsächlich, also sind sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Also während andere tatsächlich an der Kraft ein bisschen knapsen, ist Leipzig mit einer Wucht unterwegs, die kaum eine andere Mannschaft im Moment da bringt. Aber sie mussten gestern halt auch viele Wechsel machen, um dann halt für die Champions League sich schon wieder zu schonen, weil sie dann
wichtig ist. Aber sie können die auch machen, weil sie Qualität auf der Bank haben.
Ja, aber Bayern ist durch.
Und das ist beeindruckend. Das finde ich, Nagelsmann sagt es ja später, er musste ja dann irgendwann schon wieder an Dienstag denken, an das Spiel gegen Manchester. Und dann nimmt er halt 2-3 Mann runter und bringt halt frische Kräfte. Und
fand ich schon erstaunlich, die Aussage, ne?
Weißt du? Ja, aber also erstmal musst du Bayern München schlagen.
Ja.
Ja, der musst du auf Strecke deine Ergebnisse bringen. Nach wie vor ist Bayern München der absolute Top-Favorit. Ich finde auch, wenn du sagst, Leipzig spielt einen sehr attraktiven Fußball, Leverkusen auch. Mhm. Leverkusen spielt einen richtig guten Fußball. Und wir sollten bei aller Kritik auch nicht Dortmund vergessen, die auch noch in dem Pott mit drin sind. Also Leipzig hat gestern ein gutes Spiel gemacht, ein gutes Ergebnis errungen. So. Alles andere zeigt mal die nächsten Wochen und Monate.
Du hast Julian Nagelsmann angesprochen. Wollen wir uns das mal anhören, was er gesagt hat. Ab der 60. Minute, sehr interessant.
Bei uns hat man schon gesehen, dass wir einen Tag weniger Regeneration hatten. Natürlich leider ab der 60. auch sehr viele wichtige Spieler runternehmen mussten im Hinblick auf Dienstag. Das hat dann am Ende ein bisschen geschmerzt.
Tja, das bei Bayern München, ne? Also ich finde es erstaunlich, weiß ich nicht. Jens, wie bewertest du das?
Also ich glaube, du musst immer die Chancen nehmen, wenn sie da sind.
Da sind, ne? Ja, dachte ich auch, oder?
Und nicht schon auf Dienstag gucken. Aber ich finde, wir reden ja jetzt hier über ein gutes Spiel von Leipzig und wir kritisieren Bayern dafür, dass sie so viele Gegentore reinkriegen. Unterm Strich hat Leipzig auch 3 Gegentore reinbekommen. Also so toll war die Leistung, wenn man das nimmt. Ja, nach vorne super,
die Defensive
aber nach hinten war es auch nicht so gut. Ne? Für uns klasse, weil es so viel zu schauen gab und so unterhaltsam war. Mhm. Aber eine Mannschaftsleistung besteht eben auch aus Defensive und Offensive und nicht nur aus Offensive.
Ja, aber die Defensive war, wie du schon sagst, auf beiden Seiten ja, nicht besonders gut. So gut. Wir gucken mal auf die Führung wieder für Leipzig nach 48. Minute. Ich meine, noch freier geht's nicht, oder? Also beide hier. Angelino mit der...
Ja. Ja, Forsberg hat ja selber gesagt hinterher.
Er hat sich erschrocken, glaube ich, im ersten Moment.
Er war richtig überrascht, wie viel Raum er hatte. Er ist ja jetzt nicht unbedingt ein Kopfballungeheuer, aber so ein Kopfball, so eine Situation.
Aber wo liegt denn da jetzt der Fehler?
Da vorne schon beim Pass in der Mitte, der darf gar nicht da rausgehen.
Ja, und dann?
Ja. Dass die Flanke kommt.
Ja, okay, eine Flanke kann man nicht immer verhindern, immer verteidigen. Das muss man dazu sagen.
Aber
in meinen Augen macht Süle hier einen Fehler, ja? Dass er viel zu lange am zweiten wartet, weil du siehst ja, dass Forsberg ins Zentrum rein, da muss er zumachen und hinten auflassen.
Aber ist nicht Boateng erst bei ihm?
Ja, Boateng orientiert sich aber nach vorne. Als Innenverteidiger in meinen Augen ein Stück weit richtig, dann muss aber der Hintere aufschließen und das tut Süle nicht. Das war das Problem und deswegen war Forsberg so extrem blank, hier sehen wir das. Boateng orientiert sich jetzt so ein bisschen nach vorne.
Aber so wie Süle da steht, kommt er ja nur noch in den Rücken von ihm. Er kommt ja nicht mehr vor den Mann.
Also ja, aber da, wo der Ball nach draußen gespielt wird, zum Angelino,
da
weiß er ja schon, das geht über diese Seite, ich muss reinrücken. Ja, das trainierst du ohne Ball. Ja, Ball verschieben, ne, Position halten, ändern. Und genau da, wo der Ball jetzt rausgespielt wird, muss Süle schon, der kommt ja viel zu spät rein, in meinen Augen. Und dann lasse ich lieber hinten auf.
Ich glaube, jetzt in der Zeitlupe sieht man es auch nochmal. Nee, doch nicht. Aber
also er hätte schon die Möglichkeit gehabt, wenn er vorher reagiert hätte, Forsberg zuzumachen.
Ja, er sieht ja am 16er, dass Herr Forsberg dabei Boateng ist.
Ich glaube,
wenn ich Boateng bin, dann gucke ich, wo ist mein nächster Gegenspieler, der jetzt gefährlich wird vom Tor. Und dann laufe ich nicht. Aber das machen alle inzwischen, was ich nicht verstehe. Dann laufe ich nicht blind auf den ersten Pfosten.
Ja, du redest jetzt von Boateng.
Von Boateng. Der Boateng lässt ihn ja total frei.
Vorher ist er an ihm dran.
Der ist vorher an ihm dran und dann lässt er total frei. Und dann muss ich natürlich, als Torwart sage ich immer, hast du eigentlich nichts zu tun im Spiel. Wenn ich gut spreche, dann sage ich meinem Verteidiger, bleib da dran, fass ihn an.
Ja, ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, Boateng ist bei Forsberg.
Ja.
Jetzt geht er den Schritt raus, lässt Forsberg alleine.
Ja, da war nicht.
Aber stopp, ich habe noch einen zweiten Innenverteidiger im Rücken, den ich ja nicht sehe. Aber er sieht mich, er sieht meine Bewegung. Also gehe ich doch vom Automatismus davon aus, dass mein hinterer Innenverteidiger, sprich Süle, ranrückt.
Aber du weißt ja nicht, wen Süle hat. Wenn ich das gar nicht sehe, in erster Linie bin ich ein Innenverteidiger, der heißt so. Aber in erster Linie bin ich, wenn ich im 16er bin ich ein Manndecker. Raum schießt mir da keine Tore.
Das ist ja niemand da hinten. Ist ja keiner mehr. Niemand ist da hinten.
Aber jetzt ist aber Süle muss doch. Der steht doch viel zu weit weg, der Süle. Der steht jetzt in dieser Situation, ist der 18 Meter vom Tor entfernt. Das kann doch nicht sein als Innenverteidiger, wenn ich weiß, der Ball kommt über außen und wahrscheinlich in die Mitte.
Also die beiden stehen generell zu weit auseinander.
Du warst doch Innenverteidiger. Ja. Macht Boateng hier was falsch? Jetzt mal ehrlich.
Klar. Also in dem Moment, wo der Ball dann reinkommt,
aber das ist doch ein Raum, stopp mal kurz. Das ist doch der Raum, wo du viele Bälle als Innenverteidiger doch wegmachst, immer.
Vor allem, weil nur einer...
Aber du musst dich doch auf deinen Hintermann verlassen, dass er mit ranrückt.
Oder er muss rufen, das kann auch sein. Der Hintermann, weißt du?
Ich glaube, die haben das Problem inzwischen, dass sie bislang irgendwie nicht so richtig viel organisieren mussten, weil es immer irgendwie geklappt hat. Und jetzt werden sie in den letzten Spielen so ein bisschen mal, auch in der Nationalmannschaft, damit konfrontiert, dass du auch noch organisieren musst. Ja. Und der Süle, ich gebe dir recht, die stehen zu weit auseinander.
Ja.
Aber der Boateng, finde ich, kann jetzt nicht blind diesen Raum zumachen, weil er muss ja einen Mann decken. Ja, er kann vielleicht einen Meter vom Mann weg sein, aber keine fünf.
Und wenn wir mal von dieser Szene weggehen, wo liegt denn das grundsätzliche Problem der Bayern-Abwehr, das es hier offensichtlich gibt? Fehlt da jetzt jemand, der in solchen Situationen mal die Ansage macht?
Ich glaube schon.
Fehlt eine Hierarchie in der Abwehr?
Also die Abstimmung hat ja nicht gepasst.
Das nein, aber das geht ja jetzt schon mehrmals so. Das muss man ja mal generell sehen. Bei dem einen, bei der einen Szene ja, aber was ist denn generell mit dieser Abwehr los?
Erstens glaube ich schon, dass, was Jens gerade gesagt hat, was die Organisation betrifft, dass das in den letzten Wochen vielleicht den großen Bedarf nicht gab. Und ich finde auch hier in der Situation sieht man auch ein Stück weit, dass es an Schnelligkeit
und warum hat es letztes Jahr funktioniert?
Ja, das ist ja ganz einfach, Alfred. Weil du hattest Kimmich und du hattest Goretzka, die wunderbar funktioniert haben als Sechser, die ja auch dafür verantwortlich sind, dass die Innenverteidiger eine Sicherheit haben. Und man muss das ja sagen, Kimmich fehlt dem Bayern-Spiel im Zentrum zu 100%. Und dadurch wurde Goretzka auch so stark und das war stabil. Und das war gestern eben nicht so.
Und möglicherweise
wenn du Goretzka hast, Martinez ausgewechselt, Musiala rein, der eher offensiv orientiert ist, denn stand das auch auf wackeligen Füßen.
Aber
das,
möglicherweise kommt auch der Pass Mittelfeldspielern, auch gar nicht raus. Sobald der Ball in den 16er kommt, bringen dir die Mittelfeldspieler nichts mehr. Der Mittelfeldspieler muss den Rückraum abdecken. Sobald der Ball auf dieser Höhe ist...
Ja, jetzt redest du aber wieder von dem Tor, was gerade gefallen ist. Insgesamt brauchst du zwei stabile Sechser, auch für die Innenverteidiger.
Also ja, natürlich ein bis zwei.
Ja. Eins dürft ihr auch nicht vergessen, Alfred, um dann vielleicht auch deine Frage mit zu beantworten. Alaba hat im Moment andere Probleme.
Und spielt seitdem
und spielt nicht gerade Weltklasse.
So gut. Er spielt nicht mehr Weltklasse, seitdem das mit seinem Vertrag so
in die Öffentlichkeit gekommen ist. Der hat sich da rausgekämpft, aber ist natürlich auch immer mal wieder angeschlagen.
Süle hat auch offensichtlich. Soll Fitnessprobleme haben.
Also da hast du schon mal drei da hinten, die jetzt.
Ja, aber Boateng ist, finde ich, ein super Verteidiger. Also ja, der stand jetzt mal ein bisschen zu weit weg, aber das habe ich ja eben gesagt. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass die, ich glaube, 40 oder 41 Spiele jetzt in Folge hatten. Und dann wirst du irgendwann müde. Aber prinzipiell ist es ja ein toller Verteidiger. Ja, und,
aber trotzdem muss er gehen.
Top, ne? Der Top ist, wenn die Physis zu 100% da ist. Das merkst du bei ihm absolut. Wenn der fit ist, dann ist der wirklich immer noch top.
Gilt ja für
ja, aber auf dem Niveau. Viele, ne? Auf dem Niveau.
Du meinst auf dem
Niveau. Was bei der Szene auch noch dazu kommt, ich meine, das ist alles richtig, die Innenverteidigung. Aber dass natürlich der Angelino da so, das ist so, das war wirklich wie im Training.
Ja, man kann keine Flanke verhindern. Du kannst nie eine Flanke verhindern. Du kannst nur das Timing verhindern.
Ja, aber dass der in die Position überhaupt so einfach kommt.
Aber man sagt doch, man muss ihn unter Druck setzen ein bisschen.
Ja, aber das macht natürlich nicht mehr. Du weißt doch, du kannst, ich weiß das selber, dass immer alle merken, die Flanke muss verhindern. Wenn du kannst keine Flanke verhindern, du kannst das Timing verhindern. Ja. Aber letzten Endes, wenn er einmal aufzieht,
nein, Pavard kann die Flanke nicht mehr verhindern, da hast du völlig recht. Aber dass er überhaupt in diese Position kommt, das hat auch Stefan eben, das hat auch mit der defensiven Organisation im Mittelfeld zu tun. Und auch vielleicht ein bisschen wie Sané nach hinten mitarbeitet, wenn man sich die Szene noch mal genau anschaut.
Aber trotzdem, wenn man es noch mal allgemein sieht, das Abwehrproblem, hat sich der FC Bayern vielleicht von Martinez etwas mehr versprochen, als das, was dann im Laufe der letzten Monate so herausgekommen ist. Und der Mann hat insgesamt 80 Millionen gekostet.
Hernandez meinst du?
Bitte?
Hernandez.
Hernandez. Hat 80 Millionen gekostet, hat die Abwehr bisher noch nicht einmal richtig stabilisieren können. Hat man da vielleicht sich verzockt?
Wobei ich zu Beginn der Saison den eigentlich ganz gut fand. Und man hatte das Gefühl, dass der nach diesem ersten relativ wackeligen Jahr ganz gut angekommen ist. Aber wenn
Davis hat auf einmal nicht mehr gespielt, ne? Wo wir letzte Saison gesagt haben.
Also ich fand den bis dato ganz ordentlich.
Ganz ordentlich bei der Ablösesumme ist vielleicht.
So, dann hören wir uns nochmal Thomas Müller an. Der hat auch von Problemchen gesprochen.
Wir haben aktuell sicherlich auch Problemchen. Der Kader ist stark belastet, aber damit müssen wir umgehen. Und deswegen, wie in so einem Spiel, das bezeichnet eigentlich die aktuelle Phase. Es gibt immer wieder Rückschläge, die wir jetzt weiterhin geben. Und wir müssen schauen, dass wir immer wieder eins nachsetzen und in den nächsten Spielen dann doch als Sieger vom Platz gehen.
Das ist ganz schön anstrengend, kann man so sagen, ne, an der Stelle. Schauen wir noch auf den Ausgleich. Und Thomas Müller. Jetzt wird Jens wieder sagen, man kann die Flanke nicht verhindern, oder?
Ganz nicht.
Hier wie Müller.
Jetzt die Frage, ob er ihn halten kann, das musst du jetzt beantworten.
Kann auf Rauskommen spekulieren.
Ja, mal gucken. Also, pass auf. Flanke fast, nee, nicht fast, sogar aus dem Stand. Ne?
Aber war schwer. Also,
Der Situation, wie Müller da reinläuft und ihm vorher quasi schon signalisiert, spielen wir den hoch rein. Finde ich, sagt gestern auch viel über das Spiel aus, von ihm gestern.
Ich glaube, aus der Entfernung kann er den nicht halten.
Nee, also den halten kann er
nicht. Wie du sagst, muss er vielleicht vorher spekulieren.
Vielleicht kann er auch rauskommen spekulieren, aber ich habe immer viele Fehler gemacht beim Rauskommen, aber das war kein Tor dann.
Ach so.
Weil du den Stürmer verunsicherst. Ne? Dann dieses, oh, der springt schon wieder
hat
vorbei.
Hat er vorbeigekommen?
Ja, Kopf vorbei echt? Dann.
Ja?
Alternative zum Fehler. Ne?
So hast du das immer gemacht.
Okay.
Ja? Ja, wunderbar. Also, nur einen einzigen Spot, dann schauen wir mal. Champions League-Woche haben wir. Ja, wir haben es ja schon gesagt, Champions League-Woche. Die Bayern sind ja schon durch. Aber für RB Leipzig ist nochmal ein richtiges Endspiel angesagt. Deswegen wurden auch ab der 60. Minute die wichtigsten Spieler geschont.
Ja, denn die Spieler müssen natürlich fit sein unter der Woche. Es geht gegen Manchester United, aber wir blicken nochmal ganz kurz auf gestern Abend. Emi Forsberg hat nämlich noch was gepostet bei Instagram. Ein Bild von sich, wo er ordentlich jubelt und noch dann dazu schreibt, er hat ein neues deutsches Wort gelernt und zwar Kopfballungeheuer. Also die Stimmung bei den Leipzigern definitiv gut und diese Stimmung, die sollten sie auch mitnehmen eben in die kommende Woche. Denn Endspiel ist da angesagt, eben in der Königsklasse, in der Gruppenphase. Die Gruppe H ordentlich stark unterwegs. Manchester United mit dabei, PSG, gegen die würden sie den Direktvergleich nämlich verlieren. Heißt also, Leipzig muss gewinnen, um tatsächlich das Ticket fürs Achtelfinale zu lösen. Also da schon ordentlich unter Druck und nachdem sie ja im Halbfinale standen in der vergangenen Saison, ist natürlich auch das Ziel, jetzt weiterhin in der Königsklasse mit dabei zu sein und nicht in die Europa League zu müssen. Der Trainer Julian Nagelsmann, der hat sich natürlich auch zu dieser Partie unter der Woche geäußert.
Wir haben jetzt nicht rum und reden auch nicht so viel von Müdigkeit, sondern eher, dass die Jungs schon Maschinen sind. Wir sind in den letzten vier Spielen eigentlich immer 93 Minuten so marschiert wie heute. Nicht immer gegen die Qualität des Gegners von heute, aber trotzdem marschiert und die Jungs können das. Natürlich muss man einfach über den Schweinehund drüber, das wissen wir, aber es geht halt auch ums Achtelfinale der Champions League. Das ist, auch wenn wir jetzt im Halbfinale waren, trotzdem jetzt nicht an der Tagesordnung für unseren jungen Club und demnach ist es schon einfach lohnend, da alles reinzulegen.
Allerdings an das Hinspiel erinnern sich die Leipziger, glaube ich, nicht so gerne zurück. Da gab es eine ordentliche Packung. Kann eigentlich jetzt nur besser werden. Fantalk ist natürlich auch wieder angesagt bei uns hier bei Sport1, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch. Dienstag dann eben unter anderem Leipzig mit dabei und auch der BVB. 19 Uhr melden wir uns da aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Und Stefan, du darfst jetzt gleich noch tippen nach einem Spot. Wie geht's aus für die Leipziger?
Stefan, warte, ich will nur noch mal sagen, den Fan-Talk macht Laura übrigens, ne? Beide Tage, Dienstag und Mittwoch an der Stelle. So, jetzt dein Tipp.
1-1.
Das würde nicht reichen wahrscheinlich, ne?
Ja, trotzdem 1-1.
Ja.
Du musst ja nicht tippen, es ist reich, darum geht es ja gar nicht.
Wie sind die Chancen für Leipzig? Jan, Christian, was sagst du? Die Chancen für Leipzig? Ich meine, den Direktvergleich werden sie nicht
mehr. Das Hinspiel gab eine böse Klatsche, die interessanterweise ja gar nicht groß republikweit wahrgenommen wird. Die ist zwei Tage bei einem Verein wie Leipzig vergessen. Wenn das Bayern München
wunderbar,
Nationalmannschaft passiert wäre, ja, 0-5 in Manchester, wäre das wochenlang ein Thema. Ich traue es den Leipzigern durchaus zu. Ich glaube, Manchester hat am Wochenende, glaube ich, auch verloren jetzt.
Ja, 3-1 gewonnen gestern.
3-1 gewonnen, nach lagen zurück erst. Ja. Ja.
Gegen Paris haben sie
Tipp 1-1. Da liegst du richtig mit.
Jens,
Menu? Also ich glaube,
du hast ja immer noch guten Kontakt wahrscheinlich auch auf die Insel.
Ja, aber Menu
sind
jetzt
nicht mehr so überragend wie früher.
Machen viel Fehler. Ich glaube, Leipzig wird gewinnen. 2-0, 2-1, glaube ich schon.
Okay.
Also ich fand die gestern nach vorne super. Und
wie siehst du die Entwicklung von Leipzig? Letztes Jahr Halbfinale, okay, das kamen vielleicht diese K.O.-Spiele ihnen zugute, aber das haben sie auch wunderbar gelöst.
Wir hatten das heute schon mal, denen fehlt so eine defensive Stabilität, um wirklich auf Dauerspitze zu sein im Moment.
Aber ich finde zum Beispiel, die beiden Innenverteidiger, die sind,
ja.
Konaté war ja lange verletzt, ne? Jetzt ist er wieder da.
Also, nee, ich glaube aber, ne? Das wird nicht reichen, ehrlich gesagt, gegen
nicht Manchester. Ne? Alfred? Also ich hoffe, dass es reicht und glaub's auch 2-1.
Ja, hoffen tue ich es auch, aber ich tippe 1-1.
Ja, aber ich habe trotzdem 2-1 gesagt. Du kannst ja 1-1 sagen. Ich habe 2-1 gesagt. Lars, fehlt noch deine Einschätzung?
Ich bin auch beim 1-1. Glaube ich auch. Das Hinspiel sagt ja auch einiges aus. Ich meine, das ist zwar, glaube ich, erst am Ende, ab der 70. haben sie die ganzen Tore gefangen.
Ja, ziemlich. Also
aber das sagt ja dann auch ein Stück weit was über die Qualität von Manchester auf dem Niveau aus. Aber vielleicht, der Nagelsmann wird das wahrscheinlich in seiner Art auch wieder von vorne bis hinten analysiert haben und wird natürlich denen auch nochmal die ein oder andere Sequenz zeigen im Vorfeld. Also fängt bei 0-0 an, aber ich glaube, dass es 1-1 ausgeht.
Ich hoffe nicht, dass er das Hinspiel dann nochmal zeigt. Ne?
Nein, das wird er nicht machen, glaube ich nicht.
So ein Daumenbringer an der Stelle, muss man auch sagen. Also, wir schließen das Ganze mal ab, beziehungsweise Laura macht das, was unsere Zuschauer denn gesagt haben zur Frage der Woche. Ne?
Ganz genau. Wir hatten gefragt, ist Bayern in dieser Saison fällig? Das Ergebnis zu Hause sehr eindeutig, zumindest im Netz. Also 86% von Ihnen zu Hause sagen, nein, die Bayern holen zum 9. Mal in Folge den Meistertitel. Glauben also nicht, dass die Bayern noch wirklich große Probleme unter der Woche kriegen werden. Und auch wenn man sich so im Netz ein bisschen umschaut, da muss ich hier mal in meinem Chaos ein bisschen suchen. Da sind die Bayern fällig? Nein, mag sein, dass sie mal gegen einen großen straucheln. Im Gegensatz zu diesem gewinnen sie aber gegen den Rest der Liga. Diese Kontinuität macht am Ende den Unterschied. Und Sie haben uns auch angerufen, das haben Sie gesagt.
Ich denke, dass es enger wird in dieser Saison. Bayern hat Schnelligkeitsdefizite im Moment in der Innenverteidigung und auf der Sechs. Das müssen sie irgendwie in den Griff bekommen.
Ja, diese Saison sind sie reif. Sie können nicht immer Glück haben.
Nein, die Bayern werden auch diese Saison durchziehen und werden ihre Gegner auf Distanz halten. Nur der ein oder andere Bayern-Spieler, gerade von den neuen Spielern, hat, glaube ich, noch nicht erkannt, dass Arbeiten wichtig ist. Wenn man den Sané sieht, der tut einfach nichts für die Defensive und rennt einfach nicht. Wenn das bei 2-3 Spielern kommt, dann wird Bayern häufiger verlieren und dann wird es schwierig.
Natürlich werden die Bayern dieses Jahr fällig. Leipzig macht dieses Jahr das Rennen.
FC Bayern wird wieder deutscher Meister, weil die Konkurrenz die Fehler nicht ausnutzen kann.
Ja, über Sané haben wir noch gar nicht gesprochen so richtig. Nein. Alfred, du hast es nochmal angedeutet, kurz. Ne? Kommt ja meistens auch oder mehr von der Bank. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass Sané bisher, oder das, was er bisher leistet, eher eine kleine Enttäuschung ist. Ich sage mal eine kleine. Man muss ihm aber auch, zumal er ja lange verletzt war letztes Jahr, man muss ihm schon eine Eingewöhnungszeit geben. Wenn man ihn aber, das hat ja Hansi Flick jetzt auch ziemlich deutlich gesagt, wenn man ihn mit Coman vergleicht, dann hat Coman eindeutig die Nase vorn, auch was den Stammplatz anbelangt. Und es heißt immer wieder, er tut zu wenig nach hinten. Ich habe ihn ja schon vor vielen Jahren in Schalke gesehen, das war es auch schon so. Also das müsste man ihm schon irgendwann mal beibringen.
Er war ein bisschen jünger noch allerdings.
Bitte?
Da war noch ein bisschen jünger allerdings. Ne?
Ja, aber trotzdem hat man die Anlage ja, die positive gesehen. Aber nach hinten war er damals schon etwas
träge. Wobei Hansi Flick das ja auch schon deutlich gesagt hat eigentlich. Ne? Stefan, das ist ja nicht... in der Rückwärtsbewegung vielleicht der stärkste ist.
Ja, da hat Alfred absolut recht. Er muss auch mitarbeiten, ja, fürs Team, ganz klar. Und gestern hat man so 2-3 Situationen gesehen, finde ich, im Spiel, wo die Körpersprache dann auch, wo der Kopf runterging, so ein bisschen, ne, leg mich am, wie auch immer, den einen angemacht, weil der Ball nicht richtig kam. Also sowas kriege ich natürlich dann auch mit. Und das ist nicht gut. Also daran muss er arbeiten, fürs Team auch zu arbeiten, so wie Coman es macht. In der Rückwärtsbewegung, beziehungsweise zum Teil dann auch auf der anderen Seite Gnabry, wenn er spielt, auch in der Rückwärtsbewegung. Das muss er lernen, ganz klar.
Hansi Flick würde den Teufel tun, ihn da öffentlich irgendwie an Pranger zu stellen, aber er hat es ziemlich klar für seine Art gestern gemacht, hat von, was Alfred gerade sagte, von 4 Spielern auf den Außenpositionen gesprochen, von denen einer das derzeit richtig gut macht und von den anderen dreien erwartet der genau das, was der eine spricht, Coman.
Und das sagst du, dass sie nicht anzählen dann?
Naja, er hat jetzt nicht wortwörtlich, er hat jetzt nicht über Leroy und der muss das und dies und jenes machen, sondern er hat von 4 Außen, also von 4 Spielern, die wir aus der Außenposition haben, gesprochen und dann, also das sind so klare Worte.
Man sollte ihm aber die Zeit noch geben, er in die Offensive, was er da einbringen kann, ist überragend und ich glaube, dass wenn er sich da mal ein bisschen einspielt, dass dann noch viel Schönes von ihm zu sehen sein wird.
Ja, der war lange verletzt, das ist einfach so.
Okay, dann reden wir gleich weiter. Und zwar auch über Borussia Dortmund. Ein Sieg nur aus den letzten 4 Spielen. Und das Berliner Stadtderby mit der Verletzung leider von Max Kruse. Er sollte unser Gast heute sein. Hier sehen wir es in der Nachspielzeit. Scheint irgendwas mit dem Muskel zu sein. Also nochmal gute Besserung. Sie können jetzt erstmal 18.000 Euro gewinnen. Das ist unser Bonusgehalt und dann sind wir gleich wieder da. So, wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um Borussia Dortmund. 1:1 gestern in Frankfurt. Sebastian, schwächeln Sie ein bisschen oder ist es zu hart formuliert?
Nee, also der Unterschied zu den Bayern ist einfach, dass sie nicht die Ergebnisse holen. Also Bayern spielen ja jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugend. Und das hat Dortmund auch nicht. Ich fand aber, sie hatten in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen Pech bei den Offensivaktionen dann.
Okay, es ging nicht gut los, Herr Christian. 9. Minute, Führung. Ja. Für die Eintracht.
Nach einem Einwurf, ein sehr einfaches Tor. Zeigen wir uns jetzt?
Ja, oder? Aber da kommt. Aber du kannst ruhig schon mal loslegen. Alles gut.
Da hat die Dreierkette hinten den Kamada irgendwie vergessen. Da sah Emre Can auch nicht ganz so gut aus.
Das ist ein langer Ball, ne?
Das war's. Ein langer Ball drüber. Von Hinteregger. Toller Ball, muss man auch sagen. Tolle Ballmitnahme. Abschluss. Nochmal gucken.
Ja, aber auch.
aber ähnlich wie bei den Bayern. Es steht halt ein Spieler ein bisschen tiefer, in diesem Fall Can. Und sonst kannst du den halt auch abseits stellen, wenn du das siehst.
Jetzt könnt ihr beiden wieder über die Innenverteidiger-Philosophie, Jens rückst. Und Stefan vor allem.
Nee, oder über den Torwart. Muss der Torwart da raus, Jens, sag mal ehrlich?
Nee, eigentlich.
Nicht, oder?
Nee. Nee, finde ich auch.
Also der Winkel ist zu spitz.
Ah, super gemacht.
Kann warten auf seine Verteidiger, ne? Ja.
Vor allen Dingen ist er ja so weit draußen, spitzer Winkel, oder?
Ja. Aber das ist eine gute Bewegung hier. Kamada läuft praktisch von hinten nach vorne und der Silva, glaube ich, von vorne nach hinten.
Guck, wir gucken nochmal. Hier, guck. Da, also der lange Ball.
Der kommt vor und deswegen hat der, ich glaube, Mats Hummels.
Nimmt er auch gut an dann, ne?
Orientiert sich da.
Aber ich sage auch, wenn der Can da den Schritt macht hier, ja, ne, ist der Einzige, der sich fallen lässt, geht genau in die andere Bewegung. Wenn er den Schritt nach vorne oder zwei nach vorne, steht er im Abseits. Aber er nimmt ihn natürlich auch super an. Ja. Aber trotzdem bin ich der Meinung, auch wenn ich kein Torwart bin oder war, dass Bürki da nicht wirklich rauskommen muss.
Stimmt. Ja. Hat Jens ja gesagt, auf jeden Fall an der Stelle. Lars, die Dortmunder, in der ersten Halbzeit haben sie bisher immer nur 3 Tore erzielt. Was ist da immer los? Verschlafen sie die regelmäßig?
Na, man muss natürlich auch sagen, dass die Frankfurter das in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt haben und auch gut gemacht haben gegen die Dortmunder. Und dann fällt natürlich auf, wenn du vorne auf Haaland setzt und der dann nicht da ist, dann hast du offenbar ein Problem in Dortmund gerade. Also man hat es mit Brandt gestern in der ersten Halbzeit versucht. Das hat nicht funktioniert.
Naja, aber auch als Haaland noch gespielt hat,
gut,
war die erste Halbzeit
nicht
mehr Tore geschossen.
Tun sich halt schwer, aber Frankfurt, aber gibt ja auch mal noch einen Gegner auf dem Platz und Frankfurt, finde ich, verteidigt das gestern in der ersten Halbzeit richtig gut.
Wir müssen jetzt aber eins zahlen. Da ist noch ein Gegner auf dem Platz, da würde ich mal sagen 3 €.
Bravo. Ja, ich widerspreche
natürlich. Die Frage, die sich vielleicht hier auch stellt, warum Reus Bank sitzt, noch nicht mal reinkommt, das ist vielleicht eine Frage, die man beantworten muss, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wenn du ihn zum Kapitän machst und ein Kapitän in meinen Augen sollte immer spielen, das absolute Vertrauen haben vom Trainerteam und deswegen kann ich das nicht wirklich nachvollziehen.
Aber ist das nicht ein Thema, was alle Mannschaften haben? Wir haben es ja vorhin die ganze Zeit besprochen, Belastungssteuerung, die spielen durch, er ist 31, der soll halt auch bis März halten.
Gut, die Dortmunder haben doch das Handicap, oder zum einen Teil das Glück, zum anderen Teil das Handicap, dass sie mit sehr jungen Spielern vorne spielen. Das ist oft begeisternd, aber manchmal auch schwierig. Wenn dann aber Haaland ausfällt und ich vorne mit Brandt komme, dann ist das, glaube ich, schwierig. Dann muss man entweder wirklich auf Reus setzen, der das ja oft da gespielt hat, oder eben doch mehr Moukoko wagen, der dann möglicherweise auch der Ersatzmann sein kann, auch wenn er noch sehr jung ist.
Am Anfang konnte ich das mit Marco Reus auch nachvollziehen, als er aus der Verletzung kam. Aber mittlerweile ist er ja schon eine ganze Zeit dabei. Ne?
Ja, aber gut, da vorne in der Spitze hätte sich aus meiner Sicht Reus genauso
da fühlt er sich auch nicht so wohl
wie Brandt.
Ja, hast du recht, ja.
Und er hat dann zur Halbzeit Moukoko gebracht, den 16-Jährigen, der es auch nicht so schlecht gemacht hat, finde ich. Also man hat natürlich in gewissen Szenen gesehen, das ist jetzt hier Bundesliga, aber...
Aber was sagt das denn aus?
Wie bitte?
Was sagt das denn aus? Auch, oder
dass er den Reus nicht bringt? Dass er den Reus nicht bringt, oder was?
Ja. Insgesamt hat er sowieso nur 2-mal gewechselt. Er hätte ihn noch bringen können.
Ja gut, bei Wechseln tut er sich ja offenbar immer so ein bisschen schwer. Entweder wechselt er zu spät oder nutzt das jetzt auch nicht aus, dieses Kontingent von 3, 4, 5 möglichen Wechseln, die du ja tätigen kannst.
Also das wird der Belastung widersprechen übrigens wieder gerade. Oder Belastungssteuerung. Ja. Ne? Also,
naja gut, aber bei Reus wissen wir doch, wie oft der verletzt ist und wie sensibel der ist. Also dass der jetzt jedes Spiel alle 3 Tage spielen kann, Kapitän muss immer spielen, das sehe ich ja, bei Reus nicht.
Wenn er nicht verletzt ist und auf der Bank sitzt, dann ist er ja bei 100%, dann kann ich ja auch spielen, sonst muss ich mich nicht auf die Bank setzen.
Außerdem der Haaland war auch nicht verletzt und hat sich dann im Training verletzt. Also der hat halt immer gespielt.
Ja, aber bezogen auf Reus, wenn er auf der Bank sitzt, dann ist er spielfähig.
Aber unter der Woche
er nicht auf der Bank.
Aber unter der Woche hattest du das Gefühl in der Champions League, dass das vielleicht gestern mal notwendig war, ihn mal wieder rauszunehmen. Also weil gegen Lazio hast du ihn in dem Spiel kaum gesehen. Deswegen, also
hat
ja auch grundsätzlich recht, wenn du einen Kapitän hast, sollte der eigentlich zu 80 oder 90% auch die Spiele machen. Ja. Aber ist wahrscheinlich jetzt auch in der jetzigen Zeit wichtig, dass du da irgendwie als Trainer darauf achtest, den einen oder anderen einfach vielleicht mal rauszunehmen. Vielleicht spielt er an einer Woche schon wieder.
Aber er braucht doch auch den Rhythmus, haben wir gerade gesagt. Vor einiger Zeit verletzt gewesen, dann musst du ihn auch regelmäßig spielen lassen. Also
zieht sich bei Reus jetzt aber auch schon die letzten 2-3 Jahre so durch. Also das ist dann immer auch immer, kommen wir immer wieder auf das gleiche Thema so, wie lange ist der, kann der auf Dauer so gut spielen? Ist der fit richtig? Kommt der aus einer Verletzung? Kommt der nicht aus einer Verletzung?
Ja, aber noch, da bin ich ja bei Stefan, aber wenn er auf der Bank sitzt, ja, dann ist er spielfähig.
Ja. Ja, aber vielleicht hat er
dann lass ihn doch anfangen und dann nehmen ihn raus, wenn du meinst, das reicht noch nicht. Jens, sag du mal was dazu, hilf mir mal.
Also ich glaube, erstmal unsere Vorstellung vom Kapitän ist ein bisschen überholt. Das war jetzt in unserer Generation noch so.
Das war die von Stefan.
Ja,
aber nicht heute von flacher Hierarchie, ehrlich.
Nein. Aber das ist so, ob du Kapitän bist oder nicht, die sind ja allgemein heute nicht mehr so, wie soll ich das sagen?
Jetzt bin ich gespannt.
Vielleicht kannst du mir mit dem Wort weiterhelfen.
Belastbar also, oder was?
Nein, nicht belastbar, sondern sie gehen Auseinandersetzungen gerne aus dem Weg. Ne, das sieht man,
wenn
man
so Konflikt, freudig?
Freudig, genau, sind sie nicht. Das heißt, du brauchst immer irgendjemanden, der was organisiert. Dafür haben sie Mats Hummels, dafür haben sie immer die hinten natürlich. Du warst zentraler Mittelfeldspieler, die auch. Unterm Strich, glaube ich, muss man immer einem Trainer vorbehalten. Der sieht die jeden Tag, der kennt die Fitnesswerte, der kennt alles. Was er mit so einem Spieler macht, ob der jetzt einen Rhythmus braucht oder nicht, das weiß ich nicht. Das weiß der besser als wir. Der sieht ihn jeden Tag.
Aber grundsätzlich ist es doch für einen Spieler, um den Rhythmus wieder zu bekommen, ist immer einfacher, wenn du von Anfang an spielst und vielleicht in der Halbzeit 45 oder 50 oder 60. wieder runtergehst.
Aber alle drei Tage? Er spielt ja jede Woche.
Ja klar, alle drei Tage haben wir früher auch gehabt.
Ja, früher, aber der spielt ja jetzt jede Woche. Das heißt, der hat ja einen Rhythmus, Herr Reus.
Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also wenn er auf der Bank sitzt, sage ich nochmal, der muss auch mal an die Grenze gehen, der muss auch mal so weit gehen, bis er danach sagt, ich kann wirklich jetzt mal nicht mehr, jetzt lass mich zu Hause. Aber dann trete ich auch die Reise nicht an. Dann bleibe ich zu Hause, mache ein individuelles Training, komme zu den 100% mit einem intensiven Training für ein oder zwei Tage, dann mache ich die Reise nicht mit. Also das ist meine Meinung. Und das war früher auch nicht anders.
Ich finde es ja gut, dass du eine andere Meinung hast.
Ja, aber die ist doch nicht so weit weg wie
der Mond. Ich sehe den nicht jeden Tag. Ich bin nicht dessen Trainer.
Ja, aber normal als Kapitän mit dem Standing Reus gehst du doch am Tag vor dem Spiel im Trainingslager. Da muss doch der Trainer nochmal kommen. Bist du bereit, wie auch immer? Oder der Spieler kommt selber und sagt, ich will spielen. Ich wäre ziemlich angepisst, hätte ich nicht gespielt. In seiner Rolle, in seiner Position, als Spieler, als wichtiger Spieler, als Leader, als Anführer, ist ja alles ein Kapitän.
Du warst ein anderer Kapitän wahrscheinlich, als er jetzt ist. Also ich kann
Prinzip ist doch dasselbe.
Ich kann dir nicht widersprechen.
Ja. Ich kann dir auch nicht widersprechen, aber ich kenne Marco Reus, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was für ein Typ ist.
Ja, schade ist, dass er nicht selber Stellung bezieht. Da hast du schon recht. Konflikte aus dem Weg gehen, lieber nichts sagen, weil er könnte sich auch hinstellen und sagen, ich bin sauer, dass ich nicht gespielt habe.
Auch das kann ich nicht sagen. Vielleicht tut das auch.
Ja,
er macht nicht den Eindruck.
Wer ist denn der Leader beim BVB? Also vielleicht haben Sie ein Leader-Problem, wenn man mal hinten den Hummels wegnimmt. Wer ist denn jetzt, ich sag mal, weiter vorgelagert, wer ist da der Leader? Und zwar auch über einen längeren Zeitraum mal in jedem Spiel zu sagen, so Leute, hier geht's jetzt lang. Witzel hat es eine Zeit lang getan, im Moment auch nicht mehr so. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Handicap bei BVB, dass man nicht weiß genau, wer ist denn jetzt derjenige, der wirklich da mal die Fäden in die Hand nimmt.
Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Du hast ja gesagt, Neuner, wenn Haaland verletzt ist, wie es jetzt gerade ist, dann gibt es ja keinen Backup. Ne?
Sie haben keinen klassischen.
Sie haben nicht aus dem Fehler gelernt, den sie eigentlich schon auch letzte Saison hatten, ne? Oder?
Ja, also.
Wer ist denn bei Bayern Backup für Lewandowski? Gibt's da
Choupo-Moting.
Ja, jetzt, aber Zickte. Die hatten jahrelang keinen. Ne?
Aber es war ja das Problem des BVB, dass sie immer wieder auf diese falsche Neun zurückgekommen sind. Ne? Nachdem Aubameyang weg war, hat es ja Reus lange gemacht. Und gestern war es dann wieder Brandt. Also der klassische 1:1 Ersatz für Haaland ist offensichtlich ja nicht da.
Ja, und das ist ja schon fast fatal, würde ich sagen, wenn du viel auf einen Spieler setzt, der 20 Jahre alt ist, zu sagen, ohne den geht's gar nicht. Oder Favre, wie er gesagt hat nach dem Spiel. Natürlich ist Haaland enorm wichtig für uns, ist ja gut. Aber wo sind denn die anderen Jungs? Wo ist denn Sancho, der eigentlich jetzt auch kommen müsste und da sein müsste und vielleicht auch mal ein Spiel entscheidet?
Was
zum Beispiel. Witzel taucht ab, hast du recht. Delaney taucht ab. Ne, hat man auch viel mehr erwartet und erhofft. Das ist der einzige Hummels.
Und Hans-Joachim Watzke hat es ja selbst gesagt, dass es letztes Jahr schon ein Fehler war, dass sie da keinen hatten. Ne? Also ich meine, du hast ja auch gesagt, Reus,
Götze haben sie da mal versucht, jetzt Brandt. Ist doch also eigentlich logisch, dass es nicht funktionieren kann, oder?
Ja.
Alfred sagt schon gar nichts mehr. Lars?
Nein, ist ein, muss man überlegen, ob man da eine Winterpause, also die es ja in der Form nicht mehr gibt, wo aber wird ja trotzdem sicher ein Transferfenster da sein, dass man dafür wirklich ja vielleicht nochmal reagiert. Ich meine, er hat ja gestern, ich meine, da muss man ja auch mal aufpassen und abwarten. Er hat ihn ja dann in der 46. gebracht, Moukoko, und möglicherweise sollte Haaland noch länger ausfallen, wird es dann vielleicht auch mal ein Spiel geben, wo er ihn von Anfang an bringt. Aber es ist auch die Aufgabe des Trainers, das behutsam zu machen. Also ich meine, wir reden über einen 16-Jährigen, also. Du sagst ja auch, gerade gestern haben wir auch drüber gesprochen, der sieht halt auch, in der Bundesliga ist es halt jetzt noch ein bisschen anders. Und man hat ersten 10 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit so 2-3 Stockfehler gehabt, einmal zu lange gebraucht mit dem Abschluss. Da muss er sich auch erstmal dran gewöhnen.
Ich sag ganz ehrlich, ich hätte den Mandzukic geholt. Ist zwar ganz weit weg jetzt mittlerweile, aber den hätte ich verpflichtet. Da hätte es ein richtiger, nicht nur Backup,
Mentalität
100%.
Auch noch dazu. Ne?
Das wäre ein geiler Transfer gewesen.
Weil wir gerade von Leader sprachen und so weiter. Ne? Gut, haben sie nicht gemacht, warum auch immer. So, wir machen weiter. Ja, Dortmund ist mal weiter in der Champions League. Das ist schon mal die gute Nachricht. Es geht nur noch um den Gruppensieg. Und wir kümmern uns jetzt um das Berliner Stadtderby vom Freitag.
Ja, Hertha gegen Union Berlin am Freitagabend. 3:1 ist das Ganze ausgegangen und ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal das 1:1 gemeinsam an. Erzielt von Peter Pickerick. Hier sehen wir das Ganze. Also Kunja versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und dann das Gute abprallen. Einige Probleme beim Torhüter und dann muss man eigentlich das Ding nur noch reinschieben. Dann stand es eben 1:1 und die Frage an Jens Lehmann, wir haben eben schon über Torhüterprobleme gesprochen, über Fehler, die gemacht wurden. War das ein Fehler von Lute? Darfst gleich antworten.
Jetzt darfst du antworten. Jetzt, ja.
Nein.
Natürlich. Nein?
War kein Fehler.
Nicht zu viel sagen.
Hat ihn zur Seite abgefällt.
Man soll zur Seite abwehren. Ne?
Ja.
Hast du auch gelernt.
Hat Pech in dem Moment gehabt, dass der Pickerick da stand und den auch gut getroffen hat. Muss man auch erstmal schaffen. War eine gute Leistung. Und
hat er vielleicht sogar die Chance, den Nachschuss, also den hier, nicht den Nachschuss, den Schuss natürlich, den noch
vielleicht kann er ihn festhalten.
Sieht aus, als wenn er im Fuß hingehen will. Ne?
Ach, den zweiten meinst du?
Ja, den zweiten meinte ich schon.
Ja, da läuft er aber auf die kurze Ecke, schießt in die lange gegen die Laufrichtung.
Er läuft auch rückwärts, ne? So.
Na. Sagen wir mal, sehr große Torleute haben einen Vorteil, dass sie häufiger besser in die Ecken kommen. Muss dafür jetzt Geld bezahlen. Und der Nachteil ist natürlich, dass sie nicht ganz so agil wieder auf den Beinen sind wie ein kleinerer Torwart. Und das kann man da vielleicht.
Wo fängt denn, bei welcher Größe ist er denn klein und bei welcher ist er denn groß?
Also ich würde sagen, ab über 1,92, 93 bist du sehr groß.
Aha.
Und unter 1,90 bist du für einen Torwart nicht der Größte.
Wie groß bist du?
92.
Das ist die Erklärung.
War klar, wo die Benchmark liegt.
So, wir weiter mal die Runde. Neben dem Geschäftsführer Sport von Union Berlin mit zu uns in die Runde, Oliver Runert. Hallo.
Ja, guten Morgen. Hallo zusammen.
Guten Morgen. Ja, wir haben gerade über die Szene diskutiert. War es ein Fehler oder war es kein Fehler?
Das Tor war eine Fehlerkette. Das ist das Problem am Ende des Tages. Und ich sage mal deswegen, also einem den Fehler zuzuschieben, wäre, glaube ich, völlig falsch. Deswegen, wir müssen angreifen, wir lassen den Spieler schießen. Wir sind beim Nachschuss nicht da. Und der Schuss selbst, und das hat ja gerade Jens Lehmann schon gesagt, der Torhüter wehrt den Ball zur Seite ab. Und dann dürfen auch Abwehrspieler verteidigen. Das muss man auch klar.
Mann, man schwenkt gerade. Max Kruse wollte eigentlich zu uns kommen heute. Wie geht's ihm? Was hat er? Was ist die Diagnose und die Prognose?
Ja, erstmal ganz schöne Grüße in die Runde von Max Kruse auch. Er hat mich extra nochmal darum gebeten, das auch loszuwerden und auch nochmal klar gesagt, ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Er wird das mit Sicherheit auch entsprechend nachholen und sehr gerne auch nochmal nachholen. Diagnose ist leider so, dass er sich in der letzten Aktion da leider dann doch so verletzt hat, dass er jetzt einige Wochen mit einer Muskelverletzung. Wir müssen noch genau schauen, das wird man jetzt in den nächsten 1-2 Tagen genau wissen. Aber Fakt ist, es ist eine Muskelverletzung, die ihm einige Wochen pausieren werden lassen müssen. Und natürlich nochmal eine sehr, sehr schwierige Aktion gewesen und eine doofe Nachricht für uns, um das ganz klar zu sagen.
Ja klar, erstmal schmerzhaft für ihn natürlich, aber für euch auch. Ist das überhaupt zu kompensieren? Er ist der beste Scorer bei euch?
Ja, er ist schon im Augenblick natürlich auch, was Offensive betrifft, Dreh- und Angelpunkt gewesen. Das kann man nicht wegdiskutieren. Deswegen tut er uns extrem weh. Und er ist leider eben auch Spieler Nummer 8, Nummer 9, die wir im Moment ersetzen müssen, jetzt mit den Ausfällen, die wir haben. Und das ist für uns als Union Berlin dann jetzt schon einfach eine Hausnummer, neben Max Kruse auch andere wirklich gute Spieler, die uns nicht zur Verfügung stehen. Das wird dann schon irgendwo jetzt schwierig. Und in dem Spiel in Berlin dann halt mit André Kruse jetzt zwei weitere Spieler, die uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen, macht es für uns nicht einfach.
Ist er zu ersetzen aus deiner Sicht? Nein,
so wie er spielt. Nein, Markus Ingwertsen wäre für mich jetzt so sofort die nächste Alternative auf der Position. Ja. Aber meine Frage ist halt, ist schon wieder eine Muskelverletzung, die nehmen sehr viel zu. Habt ihr da schon eine Analyse gemacht, woran das liegen kann?
Ja, wir sind schon, genau wie gerade gesagt wird, auch natürlich betroffen von muskulären Verletzungen. Und klar auch, es hat immer eine individuelle Geschichte. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig halt bei dem einen oder anderen halt eine Tendenz abzuleiten, warum das so ist, was das ist. Wir hatten im letzten Jahr gar keine zum Beispiel. Und sonst würde man sich ja auch hinterfragen müssen, das sind die handelnden Personen, machen wir vielleicht irgendwo was verkehrt, müssen wir was anderes machen. Nur, wie gesagt, da hatten wir das ganze Jahr über quasi gar nichts. Und jetzt auf einmal ist es doch häufiger festzustellen. Und deswegen, wir analysieren das auch alles, was individuell dann möglich ist und notwendig ist. Fakt ist ganz einfach, manchmal hat man auch eine Phase, wo du wirklich machen kannst, was du willst. Und ich weiß, es ist eine Phase, aber du änderst es halt nicht. Im Augenblick ist es so. Hoffen wir, dass sie möglichst schnell zurückkommen.
Er wollte eigentlich sagen, es ist so, wie es ist, weißt du? Und das ist die Phrase an sich. Ne? Ich zahle natürlich gerne. So eine Nachfrage stellen?
Ich hätte eine Frage. Das ist ja eine Sache, die viele wundert, dass Union Spieler wie Max Kruse überhaupt verpflichten konnte. Ja. Der Verein selbst steht auf der Geldrangliste auf dem vorletzten Platz. Nur Bielefeld ist schlechter. Alle haben Probleme, überhaupt Geld zusammenzubekommen, außer vielleicht Hertha. Und
da kommen wir gleich noch zu.
Da kommen wir noch zu. Ja. Wie habt ihr das denn eigentlich geschafft? Also wovon bezahlt ihr den eigentlich?
Also das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, das kann ich eigentlich recht einfach beantworten aus unserem Budget heraus, weil unser Budget durch Max Kruse nicht um einen Cent gewachsen ist. Also von daher glaube ich, kann man schon eines ganz deutlich sagen. Ich habe das auch schon mal angesprochen. Am Ende des Tages ist es eine Entscheidung gewesen, die Max getroffen hat. Wir hatten die Idee, dass sie sich hat realisieren lassen. Haben wir vielleicht am Anfang auch nicht gedacht, aber wir hatten sehr, sehr gute Gespräche und wir wussten ja auch, auf was wir uns letzten Endes eventuell halt einlassen müssen. Wir haben aber von vornherein auch in den Gesprächen und vielleicht hat Max dann auch ein bisschen geschluckt zunächst mal, aber er hat sich dennoch für uns entschieden und ich kann Ihnen eins sagen, und das kann ich hier auch ruhigen Gewissens tun, wir hätten auch für keinen Spieler dieser Welt in irgendeiner Art und Weise das Budget verändern können, weil es gar nicht gegangen wäre, das solide zu handhaben und das haben wir auch hier nicht getan.
Die machen aber einen richtig guten Job, Jan-Christian, oder? Union?
Ja, also Herr Runert, den kann ich da, jetzt klingt ein bisschen schleimscheißerisch, aber muss ich mal loben,
dass
da Aufwand und Ertrag, in welchem Verhältnis das da steht, wie der Verein mit ruhiger Hand da von ihm im Sportlichen geführt wird. Die Verpflichtungen sehr klug, die Spielweise, die Entwicklung, der Trainer. Aber es kommen natürlich jetzt schwere Brocken mit einem halben Kader. Da wird man jetzt halt dann auch sehen, wie tief ist der Kader, was bringt dann auch die zweite Reihe. Das sind jetzt schon einige Wochen da muss ich zahlen.
Ja, der Wahrheit.
Das zahle ich.
Ja, Lars. Ja. Du bist ja.
Nein, ich finde.
Du bist also, ja in der Gegend, wollte ich schon immer sagen. Ja.
Also ich finde zwei Sachen. Also zum einen finde ich es bemerkenswert, wie früh Union offenbar auch letzte Saison, obwohl sie noch nicht wussten, wohin die Reise geht, ob sie den Klassenerhalt schaffen, zahle ich auch gleich nochmal drei. Aber die zahle ich dann gern.
Ja.
Aber sie haben relativ frühzeitig angefangen. Nee, ich muss ja so. Zu gucken, wo müssen wir was verändern, wo müssen wir gute Leute dazu holen, um das zweite Jahr dann auch eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen. Und ich finde, jetzt zahlt sich aus, zum Anfang der Saison hat man gefragt, was wollen die mit so einem großen Kader? Möglicherweise zahlt sich das jetzt aus in der Phase, wo ihnen wirklich 4, 5, 6 wichtige Spieler fehlen. Und müssen wir mal schauen. Also vielleicht ist das ja am Ende gar nicht so schlimm. Auch wenn es jetzt wichtige Leute sind mit Andrich oder Max Kruse zum Beispiel.
Ne, Andrich ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem gerade, weil es zentrale Mittelfeld, da gibt es im Prinzip vier Spieler. Gentner ist noch verletzt. Andrich hat sich jetzt nicht nur durch den Platzverweis, sondern einfach für zwei Spiele dann so aus dem Spiel genommen. Und da gibt es dann halt nur noch Griesbeck und Prömel. Und das ist vielleicht dann doch ein Problem.
Wir schauen mal auf die Szene. War das der Knackpunkt eigentlich am Freitag, die rote Karte? Oliver?
Ja, also aus meiner Sicht muss ich klar sagen, ich glaube, dass es der absolute Knackpunkt war. Ich hatte nie das Gefühl, bei 11 gegen 11, dass wir dieses Spiel verloren hätten. Also war für mich dahin so, dass wir gut im Spiel waren, sicher standen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist zwar immer hypothetisch, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir dieses Spiel gegen 11 verloren hätten. Trotz alledem ist es halt am Ende so, dass die rote Karte ist berechtigt. Wir haben das selbst zu verantworten und wenn du dann allerdings, ich sag mal, 74 Minuten, wir haben 94 Minuten das Spiel, in der 20. Minute eine rote Karte, 74 Minuten dann in Unterzahl agierst, also dann kommt halt irgendwann auch mal der möglicherweise der einer Chance, die er nutzt und dann ist es eben, wie ich es gerade schon sagte, eben auch ja, eine Fehlerkette gewesen, die sie ins Spiel zurückgebracht hat und dann haben wir es halt auch verloren.
Ist die rote Karte unstrittig für euch, Stefan?
Total, ja, klar.
Klare rote Karte.
Ja, ne? Oder?
Absolut.
Alfred, du hast das...
Du, klar.
Selbst für einen Engländer wie dich?
Ja.
Herr Runert ist Schiedsrichter. Herr Runert ist Schiedsrichter und sagt, das war klar. Also dem müssen wir glauben.
Warum seid ihr denn so viel besser, Oliver, als letzte Saison? Also wir haben ja schon gehört, gut eingekauft mit nicht allzu viel Geld. Aber was für Gründe gibt es noch?
Naja, also zunächst mal, es ist ja nett, ich habe Lob zur Kenntnis genommen. Fakt ist aber natürlich auch, dass wir insgesamt natürlich im Trainerteam, dass die Trainer es wirklich richtig gut machen mit den Jungs und dass die Jungs vor allem als Team einfach gut funktionieren und die machen es gut untereinander, weil du hast immer nur Ideen, weil am Ende muss es halt auf dem Platz auch stimmen und innerhalb der Mannschaft. Und das muss ich sagen, machen unsere Jungs wirklich top. Und deswegen sind wir da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch jetzt aufgrund der Ausfälle oder auch durch die Ausfälle eben die anderen Jungs aufs Feld bekommen und auch die werden dann halt alles geben. Und trotzdem wissen wir auch, mit dem alles besser machen, wir müssen immer sehr vorsichtig sein. Wir haben jetzt 16 Punkte, wir hatten im letzten Jahr zur Halbserie 20 und wir müssen erstmal wieder auch dahin kommen, weil die Bundesliga ist definitiv sehr, sehr eng und jedes Spiel musst du eben auch wirklich erst einmal bestreiten, um Punkte zu holen und auch für Union Berlin umso mehr Punkte zu holen, weil, wie gesagt, das ist noch eine lange Reise bis zu unserem finalen Ziel, aber wir sind auf einem guten Weg.
6 Euro.
Ja, nee, wir hören dir zu, alles gut. Du hast gesagt, man muss erstmal alle Spiele spielen, hast du gesagt, und das war gerade lange Reise. Ne?
Lange Reise.
Ja, alles gut, ja. Ich frage mal Jens schnell, was macht denn Union so viel besser als die Hertha? Ganz einfache Frage.
Ja, man muss nicht alle Fragen beantworten.
Das ist unhöflich, das weißt du, ne?
Passiert manchmal.
Ja. Dann fragen wir Oliver, was macht ihr denn besser als die Hertha?
Wir schauen nicht auf
Hertha. Das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich ja gar nicht für die Hertha zuständig bin, deswegen will ich es auch nicht beurteilen. Weil wir machen unser Ding und wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu arbeiten. Und ich sag mal, das ist das Einzige, was ich bewerten kann. Alles andere wäre auch, glaube ich, nicht notwendig, weil, und das betone ich auch immer wieder, wir können uns mit der Hertha nicht messen dahingehend. Und die Hertha hat eine unglaubliche Tradition schon in der ersten Bundesliga, hat viel mehr Erfahrung, viel mehr auch entsprechend Möglichkeiten in der Stadt. Deswegen muss man klar sagen, wir machen unser Ding und sind damit auch wirklich bisher gut gefahren, uns nicht mit irgendwem zu messen. Und dass die Hertha, dass in Berlin auch ein Verein ist, das sage ich immer wieder, der eben auch den Anspruch für die Hauptstadt sich selbst gibt, irgendwann auch mal ganz oben mitzuspielen und international. Ja, also Entschuldigung, das finde ich auch vollkommen legitim und auch richtig.
Sebastian, du kennst dich am besten aus, glaube ich, von uns in Berlin.
Naja, aber
was würdest du sagen?
Ich würde jetzt erstmal sagen, sie haben mehr Punkte. Das ist ja, da sind wir uns vielleicht alle einig, ohne dass wir dann jemanden zu nahe treten. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Fakt.
Und 16:11, ja.
Ja, aber ansonsten ist es so, dass Hertha ganz woanders ist. Also alle, die jetzt irgendwie sagen, da droht eine Wachablösung in Berlin, die verkennen die Realitäten total. Also die Möglichkeiten, die Hertha hat, sind...
Wird das denn gesagt?
Oder, naja, man liest es ja gerne, ne? So, weil vom Tabellenplatz dann sofort irgendwie eine allgemeine Situation abgeleitet wird, die ist aber einfach unrealistisch. Die beiden Vereine, das Einzige, wo sie sich angenähert haben, ist die Mitgliederzahl. Die haben beide genauso viele Mitglieder jetzt. Aber ansonsten von den Möglichkeiten, Union spielt jetzt die zweite Bundesliga-Saison. Ich weiß nicht, wie viele Hertha hat. Das ist doch, also das ist völlig absurd, da zu sagen, man nähert sich da an. Wenn man misst sich sportlich, Und mehr ist da auch erstmal nicht. Und es gibt auch nicht den Anspruch, irgendwie mit Hertha irgendwie gleichzuziehen, sondern man macht sein eigenes Ding.
Gibt es denn auch irgendwas Kritisches?
Was?
Über Union zu sagen? Aus deiner Sicht?
Naja, also wie gesagt, ich finde halt, über die Finanzen kann man schon mal reden, prinzipiell. Und da ist auch jetzt, dadurch, dass die Mitgliederversammlung verschoben wurde, ist jetzt auch nicht die Transparenz in den Zahlen. Die werden wir dann erst nächstes Jahr im ersten Quartal irgendwann sehen. Und da würde mich schon interessieren, wie man halt finanziell mit der letzten Saison gut abgeschlossen hat. Der Präsident hatte gesagt, man rechnet übers Jahr gesehen durch die Pandemie mit einem Minus von 10 Millionen. Und das ist schon ein dickes Brett für einen Verein wie Union, während Hertha in der Pandemie halt durch den Investor halt ordentlich Geld bekommen hat. Das ist ja einfach ein völlig anderer Faktor. Und also das ist.
Du darfst. Ja, genau, bitte.
Das ist, glaube ich, schon nochmal ganz wichtig. Also zunächst mal haben wir nie gesagt, dass wir uns damit messen. Und trotzdem muss man festhalten, dass wir in der letzten Saison mit der gleichen Punktezahl abgeschnitten haben wie Hertha. Sportlich und im Augenblick punktemäßig sogar noch besser dasteht. Deswegen muss ich das zumindest schon mal gerade klarstellen. Und wir reden gerne von einer Wachablösung, aber man muss die Fakten, auch wenn wir in der zweiten Jahr im Bundesliga erst spielen, einfach auch mal bewerten. Und da hatten die 41 Punkte im letzten Jahr, genau wie die Hertha. Und das ist schon für die Mannschaft von Union und für den Job, den der Verein da gemacht hat und die Leute drumherum einfach top. Und auch wenn nicht Hertha das Ziel am Ende ist, sondern das Ziel immer ist, von den anderen zu bleiben. Ansonsten eins in der ganzen Thematik möchte ich gerne nochmal betonen und das ist mir auch wesentlich nochmal am Ende. Ich glaube, dass Union und gerade auch die handelnden Personen, es ist gerade der Präsident angesprochen worden, den Job so machen, dass dieser Verein eben auch durch die Pandemie kommt. Und das meinte ich gerade damit, dass wir im Vorfeld eigentlich vorhatten, das Saisonbudget zu erhöhen, aufgrund der Pandemie, es aber nicht möglich war und es den gleichen Etat nur gibt wie im Jahr davor. Von daher, das muss man einfach akzeptieren, wenn man hier arbeitet. Und das haben wir auch akzeptiert. Und ich glaube, dass natürlich in der Pandemie alle betroffen sind, auch Union Berlin. Das ist ein offenes Verein.
Oliver, dann vielen Dank für die Einschätzung, für die ganzen Informationen. Und das Geld fürs Phrasenschwein hole ich mir dann nochmal ab, ne? Oder Sebastian, machst du das oder so? Ja. Alles Gute und vor allen Dingen viel Gesundheit, ne? Danke.
Vielen lieben Dank, auch schöne Grüße zurück in die Runde.
Wunderbar, ja.
Also ich denke, dass das viel zu kleines Karo ist, wenn man Hertha und immer wieder nur mit Union Berlin vergleicht. Das ist zwar in der Stadt reizvoll, ist aber irgendwie nicht der Anspruch.
Lass uns das doch gleich machen, ganz in Ruhe.
Bitte?
Lass uns das doch gleich machen, ganz in Ruhe. Wir reden nämlich gleich über die Hertha. Jens,
wird ganz ruhig.
Ach so, entschuldige. Strahlst eine Ruhe aus, das ist Wahnsinn. Jens wird dann sicherlich gleich auch Antworten geben, ne? Zur Hertha auf jeden Fall. Also, und Sie können nochmal 18.000 Euro Bonusgehalt gewinnen.
Bis gleich.
Wir machen weiter beim Check24 Doppelpass am 2. Advent und werden jetzt Jens ein bisschen fordern. Nämlich, es geht um die Hertha. Die soll keine graue Maus mehr sein, sondern ein Leistungsträger der Bundesliga. Das ist das Ziel des Vereins und der Investorengruppe um Lars Windhorst. Letzte Saison lang diese Entwicklung noch überhaupt nicht. Jürgen Klinsmann ist an sich selbst und überzogenen Erwartungen gescheitert. Und am Ende war man froh, dass Bruno Labbadia noch die Klasse sichern konnte. Die Saison sollte deutlich mehr herausspringen. Davon merkt man bis jetzt aber noch zu wenig.
Das Stadtderby ist gerade noch mal gut gegangen. Ein wichtiger Prestigeerfolg, der ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass Union immer noch vor der Hertha liegt und dass der Saisonstart alles andere als prickelnd war. Hertha BSC hat bis jetzt die Erwartungen enttäuscht. Nach kräftigen Finanzspritzen durch den Investor durfte man zwar noch nicht von Titeln träumen, aber doch erwarten, dass die alte Dame eine etwas tragendere Rolle in der Liga spielt. Stattdessen viel Tristesse und wenig Fortschritt. 11 Punkte, die hatte der kurze Zeit später entlassene Jovic vor einem Jahr auch. Die Hertha ist jetzt zwar reich, aber immer noch nicht sexy. Jens Lehmann würde das gerne ändern. Der Hertha-Aufsichtsrat arbeitet sozusagen als verlängerter Arm des Investors Lars Windhorst. Und der möchte, dass aus der Hertha, wenn schon kein Big City Club, so doch wenigstens ein anständiger Hauptstadtclub wird. Dafür hat er viel Geld in die Hertha investiert. Wir möchten daher Jens Lehmann eine Frage stellen, die ihm so oder so ähnlich auch Lars Windhorst stellen könnte. Wird das Geld des Investors von der Hertha richtig angelegt, Herr Lehmann?
Also, wenn man hier eingeladen wird, ist es ja so, dass man eingeladen wird,
weil vielleicht sonst keiner Zeit hat.
Da muss ich dir widersprechen. Ja. Dem ist nicht so.
Und man wird auch nicht unbedingt darauf vorbereitet, was einen erwartet. Aber wenn man hier den Bericht sieht, ist es natürlich so auch, dass da so ein, zwei Sachen ein bisschen Meinung waren als vielmehr Tatsache. Aber
zum Beispiel?
Was hat er gesagt?
Du bist nicht im Aufsichtsrat von Hertha, sondern von der KG.
Genau, das ist schon mal ein großer Unterschied. Es gibt zwei Aufsichtsräte, sehr gut, der Mann. Und als Aufsichtsrat darf man gar nicht viel sagen. Also ich bin dazu gesetzlich verpflichtet, dass ich hier nicht viel Auskunft geben darf. Und demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll. Aber was stimmt, ist, dass natürlich hervorragende Leute bei Hertha arbeiten, ja, sowohl im Präsidium, Herr Gegenbauer als Präsident, den ich vorher auch noch nicht kannte, der ein guter Typ ist, finde ich, ja, ein bisschen anders, aber so ein guter Berliner Typ, der Lars Winters, der, glaube ich, im deutschen Fußball jetzt so ein bisschen vielleicht auch eine Vorreiterrolle spielt für ein offenes Investment, wo man sagt, der hat der Hertha Geld gegeben, um den Verein eben auch zu helfen, um den Verein zu unterstützen und auch in eine Zukunft zu führen. Ich glaube, viele andere Vereine würden sich dieses Modell im Moment wünschen, gerade in Corona-Zeiten. Und wenn man so eine Motivation hat, dann gibt es natürlich immer Sachen, die jetzt dadurch ausgedrückt, dass wir oder dass Hertha zu wenig Punkt hat im Moment, dass man da was kritisieren könnte. Aber ich glaube, der Weg auf lange Sicht wird nach oben führen, weil das Investment ist nachhaltig. Lars Winters ist nachhaltig motiviert und Herr Gegenbauer als gewählter Präsident hat jetzt zum Beispiel auch eine Erweiterung akzeptiert mit Carsten Schmidt als neuem CEO, was sowohl für den Verein, glaube ich, fantastisch ist, als auch für die Investorenseite.
Was heißt das, CEO?
Also als was macht Geschäftsführer,
dann? Ja.
Als Vorstandsvorsitzender. Vorstand. Ah. Vorstandsvorsitzender. Mhm. Und da sind also die Weichen gestellt. Ob da jetzt vielleicht 5 Punkte im Moment fehlen oder nicht, ist, glaube ich, auf kurze Sicht etwas, worüber man diskutieren könnte. Als Aufsichtsrat darf ich das nicht so wirklich. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird sich das regulieren. Und da wird
aber du kannst ja sagen, wie dein Verhältnis zu Winters ist. Wie oft tauscht ihr euch aus?
Jetzt, wir haben noch, glaube ich, vorgestern haben wir Nachrichten ausgetauscht, weil wir natürlich alle froh waren, dass gewonnen wurde. Am Ende ist es natürlich auch für die kurzfristige Entwicklung wichtig, dass man Punkte holt.
Habt ihr euch auf die Schultern geklopft, also gegenseitig, oder wie muss ich mir das
vorstellen? Das kann man per WhatsApp nicht.
Gutes Argument.
Also bitte. Im Gegensatz zu Jens darf ich sowas sagen?
Du darfst das ja, ja.
Ich glaube, dass es immer noch bei Hertha alles viel zu kleines Karo ist. Auch dieser ewige Vergleich mit Union Berlin. Hertha müsste wesentlich höher die Vergleiche setzen. Der Investor Windhorst hat 270 Millionen Euro in diesen Verein gesteckt schon. Ich glaube, das ist mehr, als Schalke Schulden hat. Und sonst hat kein Verein so viel Geld bekommen in diesem Jahr. 100 Millionen sollen noch folgen.
Die sind noch nicht
da. Das Verhältnis zwischen Hertha und dem Investor ist aber alles andere als gut. Der Investor ist sehr unglücklich, weil ihm das bei Hertha alles zu defensiv ist, weil es nicht nach vorne geht.
Weil es zu langsam geht oder gar nicht?
Jens hat mal gesagt, Jens hat mal gesagt, wir sollten eigentlich um die internationalen Plätze spielen. Daraufhin gab es gleich bei Hertha Backpfeifen. Nämlich der Satz war ja, Herr Lehmann oder der Investor redet über Hertha, wir reden aber für Hertha. Und das war die ganz klare Ansage, wir haben das Sagen, ihr haltet euch raus und zahlt nur. Und ich denke, wenn das so weitergeht, wird es nicht gut gehen. Man hat jetzt mit Carsten Schmidt einen CEO installiert, sicherlich mit einem ganz klaren Hintergedanken und einem ganz klaren Plan, nämlich dort mal aufzuräumen. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass er
wo
sich,
muss
da,
denn
jetzt, wo dass muss er sich da jetzt... Ja, also nochmal, die Hertha spielt jetzt seit wie vielen Jahren Bundesliga? In den letzten Jahren gab es zweimal einen einstelligen Tabellenplatz.
Soll ich es kurz sagen, Michael Preetz? Weil ich meine,
darf ich das mal ganz kurz zu Ende sagen? Ja. Ne? Und Carsten Schmidt wird sich das sicherlich anschauen. Und er hat nicht den Job, sich da jetzt einzureihen und auch sagen, naja, wir sind zufrieden mit 10 oder 12, sondern es muss nach oben gehen bei Hertha mit den Summen, die der Investor dort reinsteckt. Und Jens ist ja ein Mann des Investors und deswegen ist Carsten Schmidt da. Und ich glaube, dass er das auch anpacken wird. Und wenn es unpopuläre Personalentscheidungen gibt, wird er sie treffen.
Mhm. Was denn jetzt?
Ja, ich wollte sagen, also er ist ja jetzt der Vorgesetzte von Michael Preetz. Und da wurde ja sehr häufig gesagt, er macht gute Transfers, aber die Ergebnisse stimmen halt nicht von der Mannschaft am Ende der Saison. Und ich glaube, das wird er sich dann halt auch anschauen. Er hat auch jetzt im Kompetenzbereich von Michael Preetz, der war vorher auch Geschäftsführer Kommunikation, den hat der Carsten Schmidt übernommen. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das im Binnenverhältnis entwickeln wird.
Klar, natürlich. Und ich bin gespannt, wie lange das Verhältnis zwischen, ich hab letztens ein Hintergrundgespräch geführt, der Investor ist kreuzunglücklich mit dem, was Hertha so in der Öffentlichkeit gerade von sich gibt und was für Ziele ausgegeben werden. Nochmal, 270 Millionen Euro plus 100, die jetzt noch kommen.
Es ist interessant, wie jetzt Hintergrundgespräche eigentlich interpretiert werden. Dass man ja, dass Journalisten häufig
Hintergrund... Haben wir beide aber nicht gemacht.
Nein, nicht wir beide, aber dass Hintergrundgespräche dazu da sind, um eine Information zu bekommen, die zwischen den beiden eigentlich geheim gehalten wird.
Nein,
und, nein. Ich das nur ist gesagt, aber eigentlich der Sinn eines Hintergrundgesprächs.
Nein, nein. Hintergrundgespräch war ein anderes, aber dass es ein großes Unbehagen über das Treiben von Hertha gibt, wirst du ja bestätigen können.
Das kann ich nicht bestätigen, weil ich dieses Hintergrundgespräch nicht geführt habe. Ich weiß nicht, mit wem es geführt wurde. Ich weiß nur, dass Lars Windhorst sehr glücklich ist über das Investment. Weil, wenn man das auch mal so in den sozialen Medien googelt und so weiter, hat sich durch dieses Investment natürlich auch etwas in seiner Wahrnehmung geändert. Und das ist schön. Und ich glaube, das ist auch ein Vorbild oder kann ein Vorbild sein für andere Investitionen, die noch in den deutschen Fußball kommen.
Aber es ist doch kein Spielzeug. Also ich meine, der gibt doch nicht 270 beziehungsweise dann 370 Millionen, damit nicht über ihn geredet wird. Das kann er auch anders haben, glaube ich.
Also ganz klar.
Wie denn?
Macht er Werbung, verteilt Sachen an Leute, denen es schlechter geht. Also ich glaube, das Investment macht man doch, um halt auch Gewinne zu machen.
Also ich kenne das von Investoren in England und unisono sagen die, also ich kenne jetzt nicht alle, einige wenige, unisono sagen die, dass es schon interessant ist, welche Zugänge man bekommt, welches Netzwerk man bekommt, welche öffentliche Aufmerksamkeit in der Regel im Positiven man erhält, wenn man so ein Investment tätigt. Und gute Dinge tun viele, aber im Zusammenhang mit einem Sportinvestment, glaube ich, ist die Berichterstattung über ein Sportinvestment ganz anderes.
Aber ist es dann so, dass man 370 Millionen bezahlt, um dann nichts zu sagen zu haben? Weil Hertha hat ja gesagt, wir sind Treiber der Entwicklung, nicht Getriebene. Das war der Präsident, der das gesagt hat.
Also aus der Erfahrung hier, der Effe sitzt hier, Thomas Helmer sitzt hier, ich sitze hier, wir durften alle schon mal irgendwas gewinnen. Aus der Erfahrung heraus war es meistens so, dass man im Team was gewonnen hat, mit einem guten Teamgeist. Und auch das wird bei Hertha irgendwann so sein, dass man als Team irgendwann diese Stärke entdeckt und hoffentlich irgendwann auch mal was
gewinnt. Was ist denn deine Aufgabe in dem Team? Ach, oder deine Rolle, wie siehst du die?
Ich bin dazu da. Lars Windhorst sagt ja nicht von sich selbst, dass er der größte Fußballfachmann der Welt ist. Ja. Und demzufolge bin ich dazu da, mit ihm mal Fußballspiele zu besprechen.
Das heißt, die sportlichen Dinge deckst du
dann? Die sportlichen Dinge halt
oder auch mal. Bewertest du?
Ich bewerte das natürlich, ja. Ne, ihm gegenüber. Es gibt viele gute Dinge. Es gibt natürlich auch Dinge, die gibt es aber in jeder Fußballmannschaft, die auf dem Platz nicht so optimal sind, was sich eben darin spiegelt, dass man nicht unbedingt gewinnt. Ich glaube auch, das Spiel am Freitag konnte man jetzt nicht unbedingt ausgehen, nachdem man 1-0 hinten liegt, dass man noch gewinnt, aber man hat es gewonnen. Und am Ende ist das Ergebnis mal wichtig, weil wenn man gut gespielt hat, gegen Bayern zum Beispiel, hat man leider unglücklich noch verloren. Und obwohl man unentschieden oder vielleicht auch einen Sieg verdient gehabt hätte, und jetzt war es mal umgekehrt.
Musst du denn auch... Ich sag mal, dein Vorgänger in Anführungsstrichen, Jürgen Klinsmann, hat ja so eine Bewertung schreiben müssen über die Spieler.
Das tue ich.
Musst du sowas auch machen?
Nein, das tue ich nicht. Müssen mal gar nichts.
So, ne? Aber ich glaube, das hat er eher aus Eigeninitiative getan. Ich glaube nicht, dass er das machen musste.
Das hat er als Trainer getan später. Ja.
Also, er hat mir gesagt, das war Bestandteil.
Dass er die so...
Ja, das wollte der Investor gerne haben.
Insgesamt wird es halt jetzt auch interessant sein, wie... Wir haben eben gehört, der Carsten Schmidt soll da aufräumen. Lars Windhorst sei nicht zufrieden mit der Performance der Hertha. Man wird jetzt halt sehen, wie groß der Teamgeist ist. Jens Lehmann hat es eben angesprochen. Wie ist das? Wie nachhaltig ist das Investment? Lars Windhorst hat gesagt, er wird viele Jahre dabei bleiben. Ähnlich wie Roman Abramowitsch bei Chelsea rund 1 Milliarde investiert hat und der Verein aber jetzt... fast 2 Milliarden wert ist. Also das ist ja sozusagen der Gedanke dahinter, dass man ein Investment tätigt. Im Moment sind 274 Millionen Euro. 100 Millionen Euro gab es jetzt auch schon Debatten darum. Was ist mit dem Geld? Warum kommt das jetzt nicht so schnell? Das ist natürlich im Moment so ein bisschen irritierend, kann aber auch mit der Corona-Zeit zu tun haben. Aber
sozusagen eine Zukunft hat dieses Projekt natürlich nur, wenn Windhorst, Schmidt, Preetz, wenn dann Preetz dabei bleibt. Weiß ich jetzt nicht, ob es da irgendwelche so viel...
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Ich will auch nur mal eins sagen, damit da kein Missverständnis entsteht. Carsten Schmidt ist ein Mann von Hertha, also ein Mann von Präsident Gegenbauer und kein Mann des Investors.
Aber du hast mit ihm auf jeden Fall jetzt endlich mal ein Regulativ auch in dieser Truppe, also im Bereich der Verantwortung. Und das ist wichtig nach vielen Jahren, in denen man auch immer mit großen Ansprüchen in die Spielzeiten gegangen ist und dann am Ende der Saison eben nicht den Anspruch erfüllen konnte und so. Insofern ist es wichtig, dass Jan Preetz und Schiller dann eben auch jetzt mal jemanden haben, der von außen kommt und da einfach mal raufguckt. Und was die 100 Millionen betrifft, finde ich jetzt auch, irgendwie ist das für mich auch kein Thema einer öffentlichen Debatte. Und so. Ich meine, die haben 274 oder 270 bekommen. Damit muss doch dann erstmal in Anführungsstrichen genug sein. Und die haben dafür Geld, die haben das Geld ausgegeben. Ja, aber wirklich.
Das ist schon eine Wahnsinnsumme. Ja,
aber das finde ich, darf jetzt aktuell auch irgendwie nicht das Thema sein. Ich finde, jetzt musst du erstmal gucken auf das, was du hast. Und die haben richtig gute Spieler gekauft. Jetzt muss der Trainer da auch eine Mannschaft formen.
Aber wenn das stimmt, haben Sie mit dem Geld auch erstmal Altschulden getilgt und nicht in die Zukunft investiert. Also das ist ja auch ein
Thema. Haben Sie, aber die haben da schon, haben Sie sicherlich auch Altschulden getilgt, aber ich meine, in die Zukunft investiert haben Sie ja auch mit den Einkäufen, die Sie getätigt haben. Und das ist ja nicht wenig Geld, was Sie in die Hand genommen haben. Angefangen in der Winterpause mit den Einkäufen und jetzt auch im Sommer.
110 Millionen haben Sie investiert.
Sebastian hat es vorhin gesagt, zeig mir einen Verein in Deutschland, der so viel Geld in die Hand nehmen konnte im Sommer wie Hertha BSC, bis auf die Bayern. Also...
So, spannendes Thema. Jens, verspreche dir nächstes Mal, kriegst nicht alle Fragen vorab, ja, damit du vorbereitet bist. Aber wir werden das dann nochmal in Ruhe anreißen und wir werden es natürlich beobachten. Also
ja.
Viel Glück, ne? Viel Erfolg auf jeden Fall an der Stelle. Wir machen einen Spot und dann reden wir über unsere, wie habe ich am Anfang der Sendung gesagt, geliebte Nationalmannschaft. Nach dem 0:6 gegen Spanien vor knapp 3 Wochen schien es für eine kurze Zeit so, als wäre das Kapitel Jogi Löw vielleicht doch schon vor der EM beendet. Löw bleibt mindestens bis zur EM und alles geht so weiter wie bisher. Denn auch ganz Fußball-Deutschland hat eine andere Wahrnehmung. Trotzdem ist diese Entscheidung so getroffen worden. Oliver Bierhoff ließ am Freitag keine Zweifel. 2020 war ein höchst erfolgreiches Jahr. So schaut's aus.
Damit erst gar kein falscher Eindruck aufkommt, stellt Oliver Bierhoff eines ganz klar.
Ich spreche hier als Direktor der Nationalmannschaft und der Akademie und nicht als Sprachrohr oder als Anwalt für Jogi Löw.
Natürlich nicht. Bierhoff und Löw halten sich nur gegenseitig an der Hand und gegenseitig im Job. So schaut's aus. Warum der verantwortliche Trainer bis jetzt keine öffentliche Erklärung abgeben muss, sondern sich gekränkt in sein Freiburger Schneckenhaus zurückziehen darf, bleibt Bierhoffs Geheimnis. Aber schöner als der DFB-Direktor hätte Löw die Lage der Nationalmannschaft im Jahr 2020 auch gar nicht erklären können.
Deswegen ist das ein tolles Ergebnis, was der Bundestrainer unter diesen Herausforderungen und Schwierigkeiten auch erreicht hat.
Das, lieber Oliver Bierhoff, ist keine 3 Wochen nach der Katastrophe von Sevilla die größte Fehleinschätzung und Schönfärberei, seit Kaiser Franz seinerzeit die Nationalmannschaft für unschlagbar erklärt hat. So schaut's aus. Was wird jetzt eigentlich aus der EM nächstes Jahr nach dem 0:6 gegen Spanien und insgesamt 13 Gegentoren in der Nations League?
Mein Gefühl ist auch, dass Jogi Löw dafür der richtige Trainer ist.
Das ist genau das Problem. Beim DFB lässt man sich gern von Gefühlen leiten, nicht von Fakten. Denn die Fakten sagen, dass die Mannschaft in der europäischen Spitze aufgrund katastrophaler Defensivschwächen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. So schaut's aus. Hat man überhaupt wenigstens eine Sekunde über einen Trainerwechsel nachgedacht?
Nein, es gab keine Gespräche. Das hätte ich auch absolut verkehrt gefunden.
Und dabei wäre mit Ralf Rangnick sogar ein perfekter Kandidat auf dem Markt gewesen. Ein Trainer, der schnelles Umschaltspiel nicht nur vom Hörensagen kennt. Ein Experte, der allerdings auch beim DFB durchgeräumt hätte und der garantiert in seinem Team keinen Oliver Bierhoff gebraucht hätte. Verständlich, dass Olli nicht mit ihm gesprochen hat. So schaut's aus. Knapp 90 Minuten spricht der DFB-Direktor. Es gibt kaum einen Menschen, der so viel redet und dabei so wenig zu sagen hat wie Oliver Bierhoff. Fazit der PK: Jogi Löw macht weiter und zwar so wie bisher.
Da folgt er einfach seiner Intuition und auch seiner Meinung. Die muss nicht immer richtig sein, die kann auch verkehrt sein, aber die folgt er und lässt sich davon nicht beirren.
Und das passt auch prima zum DFB und seinem offenkundig handlungsunfähigen Präsidium. Man verharrt in Beratungsresistenz und Stagnation. So schaut's aus.
Dann Christian, du warst ja am Freitag, ne, auf der Pressekonferenz, auf der denkwürdigen, oder?
Ja, wir waren ja per Zoom und, zugeschaltet.
Oder wie soll man die bezeichnen? Denkwürdig? 90 ja, Minuten, Oliver Bierhoff?
Nicht komplett überrascht. Ich kenne ja Oliver Bierhoff jetzt viele Jahre und weiß, wie er tickt. Und dass der jetzt in seiner Position den Bundestrainer, der ja nun schon 5 Tage vorher in seinem Amt bestätigt worden war, jetzt verteidigen würde und da jetzt nicht irgendwie große Kritik draus machen würde, das war vorher klar. Und er hat ja schon auch was gesagt. Er hat nicht nur geredet, sondern er hat auch was gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass alles jetzt auch wieder neu auf den Prüfstand kommt und dieses Projekt ohne die drei alten Hummels,
Boateng
und Müller. Er hat nicht gesagt, dass es gescheitert ist, aber das, was sozusagen den jungen Spielern zugetraut worden war, ist halt nicht vollständig erfüllt worden. Und deswegen hat er auf jeden Fall die Tür sehr weit geöffnet, verbal.
Für die drei, meinst du?
Für die drei
Alten.
Hat aber auch und dass Ende der DFB in seinem derzeitig relativ jämmerlichen Zustand jetzt nicht die Kraft hat, jetzt auch noch einen neuen Bundestrainer und schon gar nicht Ralf Rangnick zu installieren. Sowas Ähnliches ist ja mit Jürgen Klinsmann 2004 passiert, als der DFB komplett am Boden lag und auch im Grunde kein Präsident da war. Da war der Reformdruck so riesengroß und auch die Kraft war da. Aber jetzt hat der DFB in dieser Phase so viele Baustellen, dass er nicht noch die Baustelle Bundestrainer aufmachen will.
Aber die Tür hat Oliver Bierhoff aufgemacht und nicht Jogi Löw, denn Bierhoff hat ja vorhin ausdrücklich gesagt, er spricht nicht für Jogi Löw.
Ja, aber Alfred, der hat es ja doch am Ende dann gemacht. Und das nochmal, um auf die Pippe. Also er hat eingangs ja gesagt, ich bin nicht als Sprachrohr hier und auch nicht als Anwalt, aber wenn du dir dann die ersten 40 Minuten den Monolog angehört hast, dann war das schon irgendwie auch in Form, also eine Art Verteidigungsrede für den Bundestrainer. Und ich finde, weil du gerade Jan angesprochen hast in der Pressekonferenz, ich glaube, es wäre besser gewesen, die Pressekonferenz wäre losgegangen und es wäre sofort die Möglichkeit gewesen, Fragen zu stellen und nicht diesen Monolog da zu halten. Das, was er im Präsidium, wenn er das im Präsidium macht und den Präsidiumsmitgliedern mit Blick auf die Einschätzung der ganzen Situation dann auch meinetwegen mit Hilfe von diesen Charts aufzeigt, ist das okay. Aber ich finde, du musst der Medienwelt und dann eben auch den Anhängern, die ja die Möglichkeit hatten, über die DFB-Seite sich die Pressekonferenz anzuschauen, nicht nochmal erzählen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist.
Die Pressekonferenz wäre gut gewesen, wenn dort Jogi Löw gesessen
wäre. Das ist ja noch das nächste Thema.
Nein, das ist nicht was anderes. Das ist ja der Punkt. Punkt ist ja, wir haben, Jogi Löw hat ja hohe Verdienste. Ja. Und wenn er jetzt eine kleine sportliche Krise hat, ich glaube, das, was die Leute und was auch in der Tat uns Journalisten wirklich befremdet ist, dass er völlig abtaucht. Er ist nach 2018 11 Wochen nicht zu sehen gewesen, hat dann irgendeine Pressekonferenz gegeben. Jetzt lässt er Jogi Löw die Krise erklären,
Oliver, wie es
weitergeht. Oliver Bierhoff. Jogi Löw taucht überhaupt nicht mehr auf. Es wäre doch gestern ein leichtes Mal gewesen, auch mal in ein Stadion zu gehen, um zu zeigen, ich schaue mir das hier an, ich bin Bundestrainer,
ich bin
mittendrin, ich bin da. Mhm. Kein Mensch weiß, was er tut.
Ja.
Und lässt dann wirklich 3/4 Stunde, das musst du mal auf den Bundesliga-Verein übertragen.
Ja,
der Trainer ist in der Krise, aber der technische Direktor redet 3/4 Stunde bei der Pressekonferenz.
Das ist das, was Karl-Heinz Rummenigge gestern auch meinte, dass wenn die Bayern irgendwo 0-6, 0-5 verlieren, dann wird sich auch der Sportdirektor da nicht hinsetzen am Tag danach und die Niederlage erklären, sondern der Bundestrainer. Ja, das ist die große Frage, die sich stellt, warum saß der Bundestrainer? Das
überrascht uns doch ehrlich gesagt nicht. Wir kennen doch Joachim Löw über die Jahrzehnte jetzt. Der hat 2012 nach dem Aus gegen Italien dann im August gesprochen und der hat 2018 hat das 2 Monate gedauert. Anfang
September.
Und mich überrascht das ehrlich gesagt nicht. Und klar, dass Joachim Löw nicht, wenn die Bild-Zeitung 3 Tage lang fordert, dass er am Samstag bitte im Stadion zu sein hat, das ist klar, dann geht der natürlich erst recht nicht ins Stadion.
Ja, aber wenn du gerade in so einer sportlichen Situation doch versuchst, deine Fans wieder zurückzugewinnen, die Herzen wieder zurückzugewinnen, da muss ich mich doch stellen. Da muss ich mich stellen als Bundestrainer nach dem Länderspiel gegen Spanien und ausführlich, in meinen Augen auch zu 100% in einer Pressekonferenz.
Wird er jetzt tun diese Woche?
Ja, wird er tun diese Woche.
Ja, ja, eine Woche. Er hätte es vor Oliver Bierhoff machen müssen.
Nein, er muss sich doch stellen. Der kann doch nicht abtauchen. Also ich bin auch pro Löw nach wie vor, bis zur EM. Aber er kann nicht abtauchen. Sondern die Kritik, die er abkriegt, öffentlich, die ja zum Teil heftig ist, aber auch zu Recht heftig ist. Normalerweise, wenn du Feuer hast und mit Emotionen, dann stellst du dich dagegen und tauchst nicht ab. Das ist meine Meinung. Dann stellst du dich dagegen. Wenn du nur Breitseiten kriegst in der Öffentlichkeit und nochmal eben dieses Bild abgibst, die Zuschauer zurückzugewinnen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir beim nächsten Länderspiel nur 2,5 Millionen Zuschauer Einschaltquote. Dann kommt das auch nicht von ungefähr, das muss man dazu sagen. Weil alle, wie sie sich verhalten, und jetzt nehme ich mal die Spieler raus, jetzt gehe ich mal auf die Verantwortlichen.
Ja, ja,
genau. Das ist ein Keller, das ist ein Bierhoff, das ist ein Jogi Löw mit seinem ganzen Trainerteam. Das Bild, was die hier abgeben, für uns, ist für mich auch erbärmlich.
Tut mir leid. Es war auch noch nie so heftig.
Geht gar nicht.
Es war noch nie so heftig. Er stand ja noch nie so heftig in der Kritik. Wie, also 2012 war das auch nicht alles nur an ihm festgemacht worden, 2018 schon mehr. Aber so heftig, wie es in den letzten 14 Tagen auch nach der Niederlage und dann mit all dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, war es noch nicht. Und deswegen wäre es eigentlich wichtig gewesen, dass am Freitag nicht der Direktor Nationalmannschaft das erklärt.
Sie hätten es ja vielleicht auch zusammen machen können.
Ja, ich mindestens. Aber das haben sie ja Anfang, das finde ich halt auch nicht gut. Das war zum Beispiel Anfang September zur Rückkehr in diese Länderspiele. Da saßen dann Bierhoff, Löw, Keller und Kotzius, weil jeder irgendwas sagen wollte. Und das war zum Beispiel überflüssig. Und jetzt einzig und allein der Trainer und er redet zu all den Dingen, die im Raum standen.
Aber es gibt natürlich auch zwei, Entschuldigung. Dann ich wollte nur sagen, wenn es ums Zurückgewinnen von Sympathien für die Nationalmannschaft geht, da wird ja immer gesagt, es liegt am Sportlichen, aber es ist ja nicht allein das Sportliche. Und dafür ist halt Oliver Bierhoff verantwortlich. Und da kann er natürlich schön durch PowerPoint klickern und sagen, dass er alle Ziele erreicht haben. Wo ich sage, ja schön, ihr habt Nations League, wer auch immer diesen Modus kapiert, wie es dort läuft. A, habt ihr erhalten, aber ihr seid abgestiegen, ihr seid nur drin geblieben, weil die reformiert wurde und so weiter. Das kann man mir doch nicht als Erfolg verkaufen.
Es wurde zumindest versucht. Also wir reden gleich nochmal weiter über die ganzen Baustellen. Da gibt es auch noch das zerrüttete Verhältnis zwischen dem DFB-Präsidenten Fritz Keller und eben dem Bundestrainer Joachim Löw. Sie können erst nochmal 18.000 Euro Bundesgeld gewinnen. Bis gleich. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass, Thema Nationalmannschaft. Denn Christian Müller hat eben gesagt, es gibt Baustellen. Viele Baustellen. Na, zähl die mal alle auf. Komm.
Die kann ich gar nicht alle aufzählen, aber das Hauptproblem ist natürlich, dass in der Führung des Deutschen Fußballbundes, also Löw ist jetzt klar, der bleibt mindestens bis zur EM. Es ist aber keineswegs klar, ob der Präsident durchhält bis dahin, ob der die Amtszeit durchhält. Der ist ja erst seit einem guten Jahr Präsident.
Ich kann sagen,
der
ist noch nicht so lange da.
Und ist mit dem Generalsekretär, sozusagen dem hauptamtlichen Chef des Verbandes, da gibt es keinerlei Kommunikationsebene mehr. Mhm. Das ist natürlich ganz schlecht. Der Verband ist, was das angeht, im Moment so gut wie handlungsunfähig. Ich habe das ja eben deshalb auch beschrieben. 2004 ist halt Rudi Völler zurückgetreten und dann wusste man nicht, wenn jetzt Löw zurückgetreten wäre, hätte Bierhoff das dann machen müssen. Aber es gibt halt in der Führung derart große Probleme und es gibt auch dieser Machtkampf, steht im Moment, glaube ich, auch so ungefähr 50-50, weil nämlich der Keller zwar mit seinen Kollegen aus dem Präsidium nicht mehr recht gut klarkommt, nämlich mit dem Schatzmeister Osnabrücke, dem zweiten Mann und dem Koch, hier Rainer Koch aus München, bei denen ja auch die Staatsanwaltschaft jeweils vor der Tür stand und die sich dann nicht genug verteidigt fühlten vom Präsidenten. Aber die Fußball-Bundesliga, die DFL, die steht halt hinter dem Präsidenten Keller und es wird interessant sein, wie sich das jetzt entwickelt, weil ich meine, wir alle sehen ja so kann ich ja den größten Einzelverband der Welt nicht führen.
Jetzt ist Armutszeugnis im Moment, wie es DFB darstellt.
Also
darstellt, aufstellt, wie immer man das bezeichnen möchte.
Also ich kenne die Hintergründe jetzt nicht so in der DFB-Spitze, das kann ich sagen. Aber hier will ich natürlich zu sagen, ich war selber häufig Zielscheibe von so öffentlichem Pranger.
Kritik,
dass der Oliver Bierhoff macht ja das einzig Richtige, weil er hat einen Trainer, für den sich der gesamte DFB ausgesprochen hat, mit dem mindestens bis zur EM zu gehen. Also ist er verantwortlich gegenüber dem Trainer und der Mannschaft und auch dem DFB.
Ja.
Und da muss er ihn schützen, da muss er ihn stärken und da muss er, was er in der Tat so ist, das sind ja Fakten, die haben, glaube ich, ein Jahr lang kein Spiel mehr verloren vor diesem Länderspiel gegen die Schweiz. Das sind Fakten, die gut sind. Ja, und da erwarte ich natürlich auch, dass er das so macht, weil alles andere wäre ja irgendwo inkonsequent gewesen und hätte wieder irgendwelche Einfalllöcher gegeben für Kritik, für weiteres langsames, sagen wir mal, Hinterfragen von Jogi Löws Entscheidung.
Also kannst du die Kritik gar nicht nachvollziehen?
Natürlich kann ich die Kritik nachvollziehen, aber er ist nicht dazu da, um jetzt Medien oder sonst wem genau das vorzutun, wie sie es erwarten. Ja, sondern er hat seinen eigenen Stil, er hat seine eigene Strategie und die zielt darauf ab, den deutschen Fußball wieder möglichst kompetenz.
Aber jetzt stell dir vor, du wärst Nationaltrainer.
Wenn ich jetzt Nationaltrainer gewesen wäre.
Du würdest dich doch stellen dann trotzdem, oder?
Ja, ich bin auch ein anderer Typ. Ja, aber
ja, das ist klar,
ich habe das aus Sicht des Nationaltrainers zum Beispiel ist es so, das habe ich erfahren mal bei Arsenal, als ich einen Trainer hatte, der 22 Jahre lang dort war. Der hat immer Spieler gehabt, die das auf dem Platz für ihn geregelt haben. Und auf einmal kam eine neue Generation, die das nicht mehr so gewohnt war. Mhm. Ja, das hat damit zu tun, dass sie anders ausgebildet werden und so weiter. Und auf einmal steht er natürlich auch vor einer anderen Herausforderung. Ja, und damit muss ich erstmal klarkommen und dann muss ich wissen, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Weil letzten Endes geht es hier nur um das Ergebnis gegen Spanien. Die Ergebnisse vorher waren jetzt nicht so optimal, aber das gegen Spanien war natürlich ein krasser Schlag. Und diese Herausforderung nimmt er jetzt an. Ja, er will es bis zur EM machen. Aber wenn man zum Beispiel sieht, Jürgen Klopp in Liverpool, der sagt selber von sich, ich habe Stärken, aber ich habe auch Schwächen. Und der kennt seine Schwächen und hat sich in England, glaube ich, als Trainer nochmal extrem weiterentwickelt. Und jeder glaubt, dass er der beste Trainer der Welt ist im Moment. Und ich glaube, vor so einer Herausforderung steht Jürgen Löw auch, dass er sich hinterfragt, was kann ich nicht so gut? Wo kann ich mich verbessern? Zur Not muss ich noch Leute dazu holen. Und dann läuft das wieder bis zur EM.
Was kann er denn nicht so gut, Lars?
Naja, also das jetzt in so einer Situation vielleicht auch mal zu erkennen, und zwar geht es, und da geht es nicht darum, ob die Medien das fordern oder nicht, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es vielleicht die bessere Variante gewesen wäre, dass er ein bisschen offensiver auch sich in der Öffentlichkeit geäußert hätte, dargestellt hätte nach dem, was jetzt in den letzten 16 Tagen oder 18 Tagen passiert ist. Ich glaube, also das ist einfach, was ihn auch seit Jahren schon begleitet, so den richtigen Moment manchmal zu verpassen, dann vielleicht auch mal etwas zu sagen oder auf einen zuzugehen. Wir erinnern uns an diverse Entscheidungen, die auch im Nationalteam unter seiner Regie getroffen worden sind. Da hieß es auch immer so, hätte er da nicht früher mal ein klares Wort sprechen können. Also das ist, glaube ich, etwas, was ihm immer so ein bisschen anhängt.
Aber ich denke, wir haben jetzt über den...
So ist er, und so ist er aber, und so ist er auch die ganzen Jahre gewesen.
Genau,
und so ist er auch 2014 mit dieser Art der Führung Weltmeister geworden.
Das ist eine andere Führung gegenüber dem Team als gegenüber den Medien. Aber dadurch...
Das war vor 6 Jahren,
aber übrigens trotzdem. Dadurch spielt die Nationalmannschaft nicht besser Fußball.
Nein. Aber der DFB ist nicht nur die Nationalmannschaft, und über Jogi Löw haben wir jetzt, glaube ich, gesprochen. Das, was der Kollege gerade gesagt hat, ist ja das Problem von der Zerstrittenheit des Verbandes. Völlig unabhängig von Jogi Löw. Und da muss man sich einfach mal überlegen, oder der DFB sollte mal überlegen, ob sich das System DFB nicht irgendwann mal totgelaufen hat. Wir haben ja die Ehrenamtlichen, die sogenannten Ehrenamtlichen, die das nicht mehr sind, mit Fritz Keller und seinen Vizepräsidenten. Und wir haben das sogenannte Hauptamt, das ist der Generalsekretär, und mit denen, die das operative Geschäft machen. Es ist beschlossen, dass das operative Geschäft wirklich von Profis gemacht wird, von Hauptamtlichen, und das Ehrenamt, also der Präsident und die Stellvertreter, nur noch eine Art Aufsichtsrat sind. Das ist beschlossen, aber nicht umgesetzt, weil sie es einfach nicht gebacken kriegen. Und ich glaube, wir haben jetzt die letzten
bekommt es nicht gebacken? Wer bekommt es nicht gebacken?
Alle zusammen, oder was meinst du?
In dem Fall glaube ich alle zusammen, ja. Mhm. Weil auch dieser Machtkampf ist, von dem wir gerade gehört haben, die sprechen ja nicht mehr miteinander.
Wir haben jetzt 3 oder 4 Präsidenten gehabt, die ihre Amtszeit nicht beendet haben, sondern vorzeitig zurückgetreten sind. Mhm. Bei Keller wird auch schon wieder vermutet, dass er zumindest wackelt. Es muss jetzt einfach mal eine Strukturreform her beim DFB. Der DFB lebt immer noch in Zeiten, ich glaube, der 70er, 80er Jahre. Die Anforderungen sind heute völlig andere. Das Ehrenamt und das Hauptamt muss getrennt werden. Und sonst, glaube ich, wird der DFB immer wieder in diesen Problemen stecken und sie nicht intern lösen können.
Mhm. Also das wird ja derzeit umgesetzt. Das haben übrigens die Steuerbehörden vorgegeben. Weil die gesagt haben, das ist so ein Kuddelmuddel hier, das geht nicht mehr so weiter. Ja, die haben klar gesagt, wenn ich irgendwo Geld verdiene, zum Beispiel bei der Bandenwerbung, muss ich das auch sauber versteuern. Ja, das ist ja in der Vergangenheit halt nicht so gemacht worden. Jetzt ist der neue Präsident ja vor einem Jahr gekommen. Und es ist gesagt worden, du sollst eben ein Präsident sein, so ähnlich wie der Bundespräsident. Du sollst eben nicht jeden Tag im operativen Geschäft unterwegs sein, sondern sollst vielleicht dich hin und wieder mal melden,
mehr präsentieren.
Zu den großen Linien. Mhm. Das hat aber Fritz Keller nicht gemacht. Er ist halt, ein Unternehmer,
zu
ein
aktiv,
erfolgreicher Gastronom, Winzer, der in seinem Unternehmen alles im Griff hat. Und hier wollen jetzt ihm andere das wegnehmen. Und das will er nicht. Ja, und das funktioniert halt so.
So ist er aber angetreten.
Ja.
So hat er sich ja selbst seine Jobbeschreibung gemacht.
Also warte mal, Olli Bierhoff, eben haben wir ja gesagt, Freitag diese Pressekonferenz gegeben. Er hat sich heute auch schon wieder zu Wort gemeldet. Und Laura sagt uns mal die Kernaussage, wie es so schön heißt.
Kernaussagen. Ja. Nachzulesen das Ganze übrigens auch bei sport1.de. Also können Sie sich mal reinklicken. Er hat sich bei den Kollegen von Sky geäußert. Ich bin zu Yogi im Januar 2020 und habe gesagt, dass ich dem Gremium Alternativen vorschlagen muss. Löw hat für so etwas Verständnis. Ich habe aber mit keinem konkret über eine Nachfolge gesprochen. Hat er gesagt.
Stefan.
Naja,
ist es seine Aufgabe wahrscheinlich, dass er da mal sich Gedanken drüber machen muss, oder?
Natürlich muss er sich Gedanken machen. Die müssen sich alle Gedanken machen, logischerweise. Aber grundsätzlich ist es ja nun mal so, wenn es in der Führung eben nicht zu einer Einigkeit kommt und du gehst dann weiter nach unten, ja, wie soll denn das funktionieren? Na, der Jens hat vorhin was Gutes gesagt. Es geht ja nur im Team. Und wenn das Team zusammenarbeitet, um erfolgreich zu sein oder Erfolg zu haben, nur so funktioniert.
Klar.
Und das ist ja gar nicht die Basis beim DFB. Das ist das größte Problem. Nicht die schwache Abwehr oder derjenige.
Kleinere
Problem. Genau das ist das Problem beim DFB.
Das wird ja auch
sollten Sie auch eine Sprache sprechen. Und das tun Sie auch nicht. Das hast du gesagt.
Das stimmt.
Ja. Ja, in der Führung.
Das, wird ja auch
das ist ja fatal für eine Zukunft. Also das kann mir denn keiner erzählen. In einem halben Jahr sind wir viel, viel weiter. Wie soll das funktionieren, wenn die Basis bröckelt und kaputt ist? Wie soll das funktionieren?
Das sehe ich auch als das allergrößte Problem. Mhm. Und deswegen, wie Bierhoff und Löw zusammenarbeiten, die arbeiten ja gut zusammen. Das hat man ja gesehen, wie der Bierhoff jetzt auch für Löw in die Bresche gesprungen ist. Mhm. Wenn der jetzt mit Löw so zusammenarbeiten würde, wie die Verbandsspitze zusammenarbeitet, dann hätte er in der Pressekonferenz die ganzen Schwächen von Löw aufgezählt. So sieht das halt aus. Und dass er natürlich überlegen muss, 2022 läuft ja der Vertrag von Joachim Löw aus. Und ich glaube, keiner von uns kann uns vorstellen, dass er dann nochmal weitermacht. Der Plan war original gewesen von Reinhard Grindel damals, den Vertrag bis dahin zu verlängern, Dezember 2022. Jürgen Klopp ist bis Juni 2022 Trainer in Liverpool, hat dann ein halbes Jahr Ruhe, weil ja die WM erst im November, Dezember stattfindet und kann dann am
1.1.
Wenn du doch sein Team zurückgewinnen möchtest und jeder Zweite hat da mittlerweile gefühlt die Steuerfahndung vor der Tür. Was denken denn die Fans da draußen?
Ja,
was denken die? Ja. Oder wenn der Grindel eine Uhr abstaubt? Ja, ist doch so.
Ja,
was denken denn die Leute da draußen? Gut. Meinst du, die bezahlen 200 Euro für ein Ticket, um ins Stadion zu kommen und ein Länderspiel zu gucken, wenn es möglich wäre?
Ja, das ist ein großes Problem. Also es werden ja ständig jetzt auch wieder Bösartigkeiten durchgesteckt. Das sind
gar nicht die beiden da. Also weder Löw noch ein Bierhoff. Das ist das Problem.
Trotzdem, Stefan, bin ich sehr gespannt, wenn du hast ja gesagt, Jogi Löw äußert sich nächste Woche, ne?
Ja.
Was er dann sagt, ne? Wir bleiben auf jeden Fall dran. Nach uns wie immer. Pur Lunchtime mit Jochen Stutzki und sein Gast ist heute Peter Neururer. Jochen, bitte. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass und Laura, einen haben wir noch, ne? Wie sie das schön heißt.
Und zwar ein wunderschönes Türchen gefallen in der Partie zwischen Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Ebenfalls ein Unentschieden, was wir da gesehen haben. 2:2 ausgegangen, der Torschütze Alassane Player. Also wirklich ein traumhaftes Tor, was er da erzielen konnte. Und für die Gladbacher geht es ja auch Schlag auf Schlag weiter. Mittwoch dann in der Königsklasse gefragt, der Gegner dann kein geringerer als Real Madrid. Und Gladbach ordentlich unter Druck. Die müssen nämlich gewinnen, um irgendwie noch die Chance zu haben, eben wirklich das Achtelfinalticket zu lösen. Sollten sie verlieren, dann müssen sie hoffen, dass Inter Mailand und Donetsk unentschieden spielen. Also Daumen drücken ist angesagt und Fantalk gibt es natürlich dann auch am Mittwoch ab 20.15 Uhr.
Das haben wir letzte Woche schon versucht aufzudröseln. Ne? Die ist ja relativ spannend in der Gruppe, Stefan. Ich glaube, unentschieden zwischen Donetsk und, in Mailand spielen die. Ne? Inter gegen Donetsk würde Gladbach auch reichen, ne? Wenn sie
Nee, da müssen Punkt sie holen dann, glaube ich. Ich
weiß gar nicht. Okay. Ja. Was glaubst Punkt du holen. In Madrid? Die Chancen für...
Ja, die Chancen werden da sein, aber ich glaube schon, dass Madrid zu Hause... Nee, warte, jetzt muss ich überlegen, was ich sage. Ich kriege gleich einen Shitstorm. Gladbach gewinnt.
Nicht 1-1, ne? Nicht 1-1. Was meint ihr, Alfred?
Ja, also die Frage ist, ob Real noch mal die Kraft hat, sich da noch mal richtig, richtig stark zu werden. Normal sind sie Favoriten und Endspiele können sie, glaube ich.
Die müssen sie ja, ne?
Aber also Real hat schon viele Vorteile auf der Seite.
Gut. So, dann sage ich Dankeschön. Jens, ne? Gut, schön, dass du Zeit hattest. Danke an euch, an die Runde. Es gibt noch unser Doppelpassbuch, ne? Als Geschenk hier, zeige ich das nochmal gerne. Stefan hat schon genug, Alfred auch, glaube ich. Ne? Ja, so, dann stoßen wir noch auf den zweiten Advent. Nikolaus ist ja auch noch, ach Mensch, mehr geht ja gar nicht.
Nikolaus.
Also bis nächste Woche. Jetzt geht's weiter dann mit Paul Landstamm und Jochen Stutzki. Einen schönen Sonntag und tschüss.